Mission wird zu Ende gebracht und eine neue Sendung wird aufgenommen. Wie lange es heute werden wird, das werden wir erst am Ende erfahren. Wir sprechen für euch natürlich über den neuen Pixar, Lightyear. Mit mir hier der Rookie, das ist Robert Krüger.
To Infinity!
Und die süße kleine Katze, das ist Christoph Perner.
Ja, das bin ich wohl und Stefan Giesbert ist abwesend, weil er irgendwelche unheimlich schnellen Flüge gerade absolvieren muss.
Das war sogar ein Stereo, also wenn ich ein Stereo-Mikrofon gehabt hätte. Ja, wir sind wieder alle zusammen.
Ist es.
Ja, ich habe im Urlaub nur einen Podcast gehört. Ich habe nur Sneakpot gehört, die ganze Zeit, wenn ich mal Zeit hatte, Podcasts zu hören. Ihr habt ja irgendwie 7 Stunden Material produziert. Also es ist ja... oder nicht ganz, doch fast 7 Stunden.
Ja.
Heieiei, nur lässt mich einmal alleine und dann sowas.
Ja, und dann habe ich vor allem hinterher noch gemerkt, dass ich ganz viele Themen vergessen hatte.
Ja, stimmt.
Wie lange habt ihr denn im Abend, habt ihr dann noch bis 4 Uhr nachts weiter geplaudert oder so?
So ungefähr.
Nein. Nee, das nicht. Nach der 4-Stunden-Sendung waren wir sehr schnell so, wir müssen ins Bett, auflegen, raus, Schluss. Ja,
2 Uhr.
Und dann habe ich festgestellt, dass ich hatte an dem Tag meine Schwiegermutter hier zu Besuch und habe im Kinderzimmer aufgenommen. Hatte meinen Mikrofonarm an den kleinen Minitisch meiner Tochter dran geschraubt. Und dann war die Sendung zu Ende, nachts um 2 oder so. Und ich schaue dieses Kinderzimmer an und denke mir, das kannst du so nicht lassen. Dann habe ich das alles noch abgebaut.
Das ist ja das. Das ist wie am Ende von einer Cocktailparty, wenn du weißt, so, boah, ich muss jetzt noch spülen. Das geht, führt keinen Weg dran vorbei. Das ist immer schlimm, oder?
Ja.
Sehr schön. Ja, ihr habt ja euch in der einen Sendung beschwert, dass ich beim Flo mich leider etwas hab gehen lassen oder einfach betrunken habe. Aber ich habe es ja schon während der Sendung, ich habe die Sendung noch nicht gehört, aber ich kann mich erinnern, dass ich gesagt habe so, boah shit, du, ich krieg gar nichts mehr mit hier.
Ja, merkt man kaum.
Also.
Tja, so ist das manchmal.
Ja, aber wir haben sie auch so zu Ende gebracht.
Ja, nee, war auch unterhaltsam.
Ach, das mit den Gästen ist schon schön. Also ja, nicht, dass ich nicht gerne mit euch aufnehme, aber.
Wir können ja trotzdem Gäste rein. Wir müssen halt aufpassen. Ich glaube, das war auch richtig, dass der Bob und ich da in dieser einen Woche, wo wir es so übertrieben haben, keinen Gast hatten. Wir müssen halt sehen, dass wir das in Wochen machen, wo wir nicht irgendwelche Plauderthemen haben, die halt total langweilig sind für die Gäste.
Ja, das stimmt.
Aber sonst, warum nicht ein bisschen häufiger Gäste? Spricht nichts dagegen eigentlich.
Oder man braucht halt plaudrige Gäste, die das...
Also ob die Gäste, die wir da hatten, nicht plaudrig waren, oder?
Nee, absolut nicht. Das will ich damit nicht gesagt haben. Aber ja, es stimmt schon, wenn man dann so weiß, man erzählt sich jetzt gegenseitig vom Urlaub dann.
Ja, ja, das wäre nicht gut gewesen.
Ja, wir haben übrigens noch einen Gast in der Pipeline. Der konnte nicht oder hat sich nicht angeboten zwischen hier in dieser Zeit, weil er flitterwochenmäßig gebunden war.
Oh, das ist doch irgendwas schief gekommen, hat er geschrieben, ja.
Ist das so?
Ich habe auf Twitter irgendwas gelesen, so ja, alles mitgenommen, Notaufnahme. Was?
Oh Gott, nee, das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber ich hatte mit ihm eigentlich ausgemacht, dass wir eben uns irgendwie in den nächsten Monaten mal zusammentun und er mal zu Gast ist.
Sehr schön.
Dass die Notaufnahme da jetzt nicht dazwischen kommt, aber.
Klang nicht so dramatisch, dann wurde relativ.
Okay.
Aber, ja. So.
Ja, Lightyear.
Worum ging's, wenn ich das noch wüsste? Nee, gar sowas gar nicht. wir sehen, also Lightyear ist quasi der vermeintliche Film, der auf dem die Spielfigur Buzz Lightyear beruht, den dieser Junge 1995, wann war das, 95 oder was, als er rauskam, vermeintlich gekauft hat.
Ja.
Genau. Und Buzz Lightyear ist als Space Ranger in einem Raumschiff unterwegs und beim Versuch von einem Planeten wieder zu starten, der nicht so lebensfreundlich ist, crasht das leider gegen einen Berg, weil er irgendeinen so einen Angeber-Stunt versucht.
Ja, war doch schon. Er meint, er kann es alleine, ja.
Ja, es war echt so. Alter, du bist nicht Captain Kirk, lass das. Rookie? Ja, Rookie hätte vielleicht Stopp gesagt.
Aber sonst hätte er machen sollen? Ich meine, er musste ja hochziehen, es ging ja nicht anders.
Hätte er nicht einfach landen können nochmal?
Hm. wie auch immer. Okay, mach deine Zusammenfassung genau. weiter. Wir haben ja.
derailed. Also er hat es verbockt auf jeden Fall.
Genau, er hat es verbockt und dann sind die Leute halt an Bord, die werden dann aus ihrem Cryo-Schlaf oder was auch immer sie haben geholt und sie versuchen wieder wegzukommen. Sie haben da irgend so ein fancy Kristall und sie versuchen das Zeug für den Kristall zu minen. Oh Gott, zu schürfen. Schaffen. Schürfen ist das deutsche Wort, glaube ich. Dann entsprechend die Rakete wieder flugfähig zu machen, dass sie wieder nach Hause kommen oder zumindest ihre Mission fortsetzen können.
Die Rübe,
das ist, ja gut, aber wenn es im Weltraum unterwegs ist, halt die Form egal.
Ja, klar.
Es war aber schon eigentlich auch da wieder zu aerodynamisch.
Ja, eben, eigentlich ist es eine total gute Form, für, ja. wenn du in einem dichteren Medium unterwegs bist, aber egal.
Ich möchte nicht sagen tropfenförmig, aber tropfenförmig. Ja,
genauso.
Genau, und ich glaube, nach einem Jahr oder so geht er dann zum ersten Mal auf eine Erkundungsmission mit dem neuen Kristall und soll gucken, ob er auf Hyperspeed kommt. Und ja, dabei geht einiges schief. Ist jetzt die Frage, ob wir sagen wollen, was da schief geht?
Ich finde, ein bisschen sollten wir das schon, ja.
Jedenfalls.
Weil eigentlich geht ja nichts. Geht ja nichts schief, gell? Hat ja. nur was nicht bedacht.
Ja, genau. Irgendwo haben sie sich verrechnet und er braucht für diese Mission eben 4 Jahre, gell?
Ja, genau, aber das ist ja nicht das, was schief geht. Also, er erreicht halt den Hyperdings nicht.
Genau, aber.
Und was der, aber.
Ja, oder?
Ich finde schon, wir sollten darüber reden.
Okay, ja. Das ist schon einer zentralen Punkt des Films.
Eben. Denn es wird ja Zeitreise thematisiert. Aber eben Zeitreise in der Form, wie sie eben wirklich möglich ist und wie sie auch ja stattfindet. Dass nämlich, wenn du sehr hohe Geschwindigkeiten fliegst, die Zeit für dich langsamer vergeht als für die anderen, also als für die, die zurückgeblieben sind. Und wenn du dann zurückkommst, du eben relativ gesehen zu denen jünger bist. Genau. Beziehungsweise bei denen eben mehr Zeit vergangen ist, was ja auch bei so Leuten, die lange auf der ISS sind oder auf der, wie hieß die Folge, Mir, die sind ja im Endeffekt auch Zeitreisende, nur halt, da geht es halt irgendwie um irgendwelche Millisekunden oder sowas, die halt in die Zukunft gereist sind im Endeffekt. Aber geht halt immer nur in die Richtung, ne? Und das fand ich bemerkenswert, habe ich selten in, es gibt ein paar Science-Fiction-Filme, wo das thematisiert wird, aber fand ich, was das angeht, sehr, sehr ernsthaft und eben auch sehr korrekt. Also klar, Thema Hyperspeed brauchen wir nicht drüber reden, ja, aber
Und Kristall als Energiequelle und so.
Halt,
alles Quatsch,
halt,
aber als das
Comic zum Comic vereinfacht, ja.
Aber das Zeitreise-Thema war richtig gut getroffen.
Genau, war halt gut. Viel, viel korrekter als alles, was Star Trek macht, ne? oder viele andere machen. Die meisten, außer, wie heißt der mit Matthew McConaughey? Da ist es doch ähnlich, oder? Genau, da ist, ich meine das, obwohl da auch mehr Fantasy drin ist. Viel mehr Fantasy. Also, das muss ich sagen, fand ich bemerkenswert, dass da eben so ein scheinbarer Kinder-Animationsfilm, was er nicht ist, meiner Meinung nach, eben sehr, sehr ernsthaftes Science-Fiction und Fiction sehr klein geschrieben in dem Fall. Also fand ich ziemlich cool.
Ja, gehe ich mit. Ja, und dann muss er halt damit umgehen, ne? Da geht es ja um mehrere Jahre bei dieser Verschiebung in dem Film und das hat natürlich Auswirkungen auf die Beziehung zu den Leuten. Wenn er zurückkehrt, ist da halt nicht mehr alles wie vorher.
Und er macht das halt mehrmals.
Genau, wenn man das dann mehrmals macht, dann kann man sich jetzt ungefähr überlegen, wo das hingeht.
Ja.
Und dann muss er halt diese Mission zu Ende bringen, ne?
Weil er ja ein Space Ranger. Das war so ein bisschen dick.
Die Mission ist alles, die muss zu Ende geführt werden.
Ja.
To Infinity and Beyond. Ja, also wie du schon gesagt hast, Kinderfilm, Kinderanimationsfilm, oder ist er das? Fragezeichen.
Ja, nee, ist er halt gar nicht.
Ja, ist halt die Frage, was Kind bedeutet in dem Fall, ne? Also,
ja, klar.
Also aber für also unsere Kinder
auch,
noch nicht.
Auch, also vieles in dem Film ist ja wirklich drastisch und zum Teil auch erschreckend und auch echt gesplattert. Also der ist schon, also auch was das Alien, die Aliens angeht, die sind ja echt fiese, fiese Gesellen, ne? Also,
aber auch irgendwie sehr lustig dargestellt.
Obwohl ich es ein bisschen schade fand, dass die dann im Lauf des Films so abnehmen. Also klar, die haben da ja auch eine Erklärung für, warum die dem Problem nicht mehr immer ausgesetzt sind, dass diese Riesenpflanzen, die sie wegsaugen oder wegziehen.
Sie haben eine Zoomsperre gebaut.
Ja, genau, aber die waren doch auch am Ende des Films auch außerhalb dieser Rhizomsperre, oder? Meine ich mich zu erinnern. Und
dann, ja, aber auf der dunklen Seite.
Dieses Problem ist dann einfach weg. Das fand ich ein bisschen komisch. Also,
waren sie doch auf der dunklen Seite.
Ja, aber auch zwischendurch bei diesem Außenposten und so, da war.
Ja.
Da war
das Problem war einfach nicht mehr da, ja.
Ja, oder es kam nur hin und wieder mal, wenn der Gag halt wieder passte.
Ja, genau.
Und dann waren sie halt so gut darauf vorbereitet, dass immer irgendjemand mit so einem Lichtschwert gleich zur Stelle war.
Ja, also er war natürlich auch lustig, gell? Also es war schon, er hatte die Leichtigkeit, die Pixar eben hat.
Ist aber übrigens FSK 6.
Boah, das finde ich übertrieben, muss ich sagen. Also ich würde 12 sagen, ne? Also.
Ja, ich glaube, in der Kategorisierung. Also, da geht es ja um, ich weiß nicht genau, die FSK bewerten schon auch sowas wie Frightening Stuff und so, aber grundsätzlich, was du so siehst, ist ja nicht besonders schlimm. Es ist halt manches gruselig und so ein bisschen huhu. Und daher würden wir wahrscheinlich sagen, naja, muss noch ein bisschen älter sein, aber eigentlich sei da nicht viel drin.
Findest du? Ich fand es schon ziemlich explizit, was die Gewalt angeht. Ich meine, ja, es werden keine Menschen zerfetzt, aber naja.
Ja, es werden irgendwie also, Pflanzententakel abgehackt und was noch? Roboter ja, gehen haufenweise kaputt.
Und die Insekten und die Roboter. Ja, also ich fand so vom sowohl von der Komik als auch vom Action-Gehalt und von dem, was gezeigt wird, fand ich ihn sehr ähnlich wie Cerritos, Star Trek Cerritos, Lower Decks. Er war halt ohne die sexuellen Anspielungen in den ganzen Kram. Das war halt nicht drin. Aber alles andere war es auf dem Niveau von Lower Decks, fand ich.
Ja. Ja. Und
das ist ja klar für Erwachsene. Also.
Ja, gut, aber auch vom Inhalt. Dinge. Wobei, ich glaube, bei Lower Decks halt auch wirklich Personen zu Schaden kommen. Gelegentlich.
Ja,
und davor. Ja. Lower Decks ist in Deutschland ab 12, habe ich gerade nochmal nachgeschaut.
Und ich meine, diese Geschichte, dieses Dilemma, was wir eben beschrieben haben, dass eben er jung bleibt und alle um ihn herum alt werden und so, was ich finde, eine sehr bewegende Geschichte war, das ist ja auch was also schon, wenn ich mir vorstelle, das eben meinen Kindern zu zeigen, ist schon heftig belastend auch, gell? Die dann sterben eben, während du noch jung bist und also, ich fand es ja heftig. Ich habe auch geweint, muss ich sagen. Ich fand es echt berührend. Also, unheimlich gut erzählt auch.
Ich glaube, mein Herz ist echt aus Stein. Ich habe da gesessen und habe gedacht, ja, okay, verstanden. Aber
ja. Mich hat das aber auch nicht so erwischt. Also echt, war nicht? So, ja, okay.
Ist ja klar.
War ja abzusehen.
Klar.
Ja. Ja, okay, gut.
Wie er dann plötzlich allein ist im Endeffekt. Also allein im Sinne von, dass alle, die er kannte, tot sind.
Vielleicht schon mich haben dann mich haben dann eher so Details, wo ich gedacht habe, wo er dann diese Holo-Transmission da von seiner Freundin noch bekommt.
Mhm.
Und dann kommt dieser neue Chef rein und übernimmt den Raum. Und er nimmt den USB-Stick nicht mit. Das hat mich minutenlang noch beschäftigt, dass er den USB-Stick nicht mitgenommen hat. Der andere nimmt den raus und steckt seinen rein, um ihm da irgendwas zu zeigen und dann bleibt er auf dem Tisch liegen und dann drängelt er ihn aus dem Zimmer und er nimmt den nicht mit, den Stick. Und dann dachte ich noch so, das wirst du noch bereuen, nimm den Stick mit. Aber das war dann nicht mehr, war dann egal.
Ja.
Das ist ja auch so dieses Thema mit der Unsterblichkeit so. Es stirbt halt alles weg, was du kanntest.
Ja.
Ja, jetzt fällt mir wieder ein, wie ich mich eigentlich in dem Intro melden wollte, als du mich vorgestellt hast. Ich hatte mir gestern Abend vorgenommen, dass egal wie du mich vorstellst, dass ich auf jeden Fall Berserk sagen würde. Berserk.
Ja, es war schon lustig. Also.
Ja.
Tja.
Ja, auch das Raumschiff und wie das dann aufgelöst war, fand ich irgendwie sehr elegant und auch sehr, ja, ich weiß nicht, ob das dann noch wissenschaftlich ist, aber
ja, nee.
Auch nicht, ja, aber auch nicht so, so quatschig und kindisch geschrieben, sondern es war halt einfach eine kluge Art, das darzustellen, auch wie die miteinander interagiert haben, wo der herkommt, was für Probleme man in so einer Situation haben kann. Ich deute es jetzt alles nur so an, ihr versteht mich. Mhm. Aber wir wollen ja dann so ein paar Sachen dann noch gespoilert lassen.
Hast du schon getrunken?
Ich habe nichts getrunken, aber es steht vor mir. Ich leck schon an der Flasche.
Also ja, mach du es.
Also ich fand schon, dass, wie du gesagt hast, ist irgendwie auf, du hast glaube ich in unserer WhatsApp-Gruppe einen ernsthaften Science-Fiction-Film genannt, Christoph.
Ja.
Und klar, der hat diesen Pixar-Humor, ist immer wieder lustig. Was mich teilweise ein bisschen genervt hat, war dieser Running-Gag, dass der eine Typ halt dauernd Fehler macht. Und zwar immer so dumme Fehler. Das wurde dann später noch für den Plotpoint aufgegriffen, das Thema Fehler machen und so wurde dann noch wichtig. Insofern, okay, da konnte ich es dann wieder ein bisschen verzeihen, aber am Anfang hat es mich halt genervt. Ich dachte so, Alter, mach doch, es reicht doch jetzt. Wir haben jetzt genug wirklich, wirklich sehr, sehr dumme Fehler gemacht. Und die Mission kriegt halt immer noch einen so einen, die hat immer so, wie sagt man, Milestones. Erst das machen, wenn wir das geschafft haben, dann den Milestone. Da schieben sich immer noch so 20 neue Milestones davor, vor die Mission, weil immer irgendeiner einen so dummen Fehler macht, dass man noch die Mission ständig ändern muss. Insofern, er hatte diesen Humor, aber er hatte dann auch eben diese typischen Sci-Fi-Elemente, wie du schon gesagt hast, wenig Fi, viel Sci, fast schon, mit den Zeitreisen und so weiter. Dann natürlich aber auch diese ganze Pixar-übertriebene Action-Quatschigkeit mit dieser lustigen Katze.
Die Katze war doch sensationell, oder?
Die war wirklich, wirklich, die so. Auch immer so total bekloppt Bebop, Bebop, Bebop gesagt, wenn sie irgendwas ausgerechnet hat.
Das war einfach so gelungen, auch dann, wenn sie ihm da hilft, das eine Problem zu lösen. Ich habe 65 Jahre und 4 Stunden dran gerechnet. Ah ja, okay. Hat's ja Zeit.
Und was ich mir mehr gewünscht hätte, sind so, wenn es schon so viel für Erwachsene hat, und das hatte ja recht viel für Erwachsene, auch für Kinder dieses ganze Action-Getue, aber die müssen dann halt bei den Anspielungen auf Alien und so ein bisschen, also mit den ganzen komischen Viechern, die da an der Decke hängen und so, ja. Da waren schon so ein paar Szenen drin, wo man dachte, alles klar. Und ein bisschen Star Wars hatte es an vielen Stellen, es hatte auch an manchen Stellen Star Trek, also es war eigentlich von allem so ein bisschen drin, aber immer sehr, sehr dünn aufgetragen. Also es war, man musste schon genau hinschauen und genauso, okay, das hier ist jetzt Star Trek und das ist Star Wars, aber es war nicht so, ja, eben nicht dick drauf geschmiert, sondern schon so subtil.
Ja.
Die Mischung ganz okay eigentlich, aber ich fand schon fast mehr für Erwachsene als für Kinder. Also ich würde da schon mit dir gehen. Ich fand ihn jetzt nicht ungeeignet für Kinder, aber ich glaube, dass dem, bis man den wirklich komplett versteht, muss man was älter sein und man muss wahrscheinlich, um Spaß an manchen dieser Anspielungen zu haben, dann auch ein bisschen Filmwissen mitbringen. Aber
ja, und wenn man sich jetzt diesen Film vorstellt als Realverfilmung, dann wäre das einfach ein düsterer, erwachsener Science-Fiction-Horror-Film.
Nee, also, das wäre Guardians of the Galaxy mit dem komischen Trottel, der als...
Ja,
mit der Sprengstoff-Oma, das wäre eher gar nicht so auf der Galaxy.
Okay. Na, ich glaube, ein bisschen düsterer wäre es. Aber ja, also es ist ein ernsthafter Film.
Ja. Ja, gut, aber bei Pixar ist es ja schon oft so, dass viele Filme, um sie wirklich zu erfassen, muss man eben älter sein, sie funktionieren, aber eben auch für 6-Jährige oder vielleicht auch 4-Jährige sogar schon. Aber den ganzen oder den anderen Spaß, den wir eben daraus ziehen, den kriegen die kleinen Kinder ja nicht mit. Also unsere jedenfalls noch nicht. Vielleicht mit 8 oder mit 12 oder mit 15 schon.
Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Ich glaube, 12-jährige Jungs, Mädchen von mir aus, wow. Aber ich weiß, was du meinst, wenn ich so sehe, wenn ich jetzt im Kindergarten gehe und die etwas Größeren, die so oder jetzt gerade in die Schule gegangen sind, die sind auch schon alle ständig mit Star Wars und Marvel-Zeug und so rumgerannt. Ich weiß nicht, inwiefern ihre Eltern die Filme gucken lassen. Aber
Da ist man manchmal überrascht.
Ja, genau. Und ich glaube, lass die jetzt noch 3-4 Jahre älter werden, dann haben die schon sehr viel Spaß mit dem Film. Und das bisschen Gruseln nehmen sie dann halt mit. Ich glaube, unsere Kinder mit 5 und 7 oder so sind einfach noch knapp zu jung dafür. Aber das braucht nicht mehr lang.
Aber das ist schon, also ja, das gab es bei Toy Story 3 zum Beispiel, war das ja auch so. Das ist ja auch eigentlich, finde ich, ungeeignet für so kleine Kinder. Aber oft war es bei Pixar-Filmen schon so, dass es auch kleinere Kinder schauen können. Bei dem muss ich sagen, ist schon mit Einschränkungen. Also schon, ja, ist schon ein bisschen älter. Ich will jetzt nicht sagen, es ist zwingend ein Erwachsenenfilm, aber ja, so 10, 12 wäre schon nicht schlecht, glaube ich. Also ist kein echter Kinderfilm. Oh. Was ich noch sagen wollte zur Charakterentwicklung, fand ich ziemlich cool. Fand ich vor allem cool bei Buzz Lightyear, dass der eben es endlich geschafft hat, was er in den Toy Story Teilen nur so in Andeutungen geschafft hat, zu Mensch zu werden. Also der ist ja, weil der war ja immer so völlige Comicfigur oder Actionfigur, die halt immer das Gleiche sagt, die immer dieses zur Unendlichkeit und noch viel weiter oder irgendwie sowas sagt. Und das hat er hier endlich geschafft, so eben tatsächlich, ich meine, durch das Ende natürlich auch klar, eine gewisse Menschlichkeit eben an den Tag zu legen und dadurch eben überhaupt erst interessant zu werden. Weil ich habe vorher gedacht, boah, das ist eigentlich doch eine echt langweiligeren Figuren in der Toy Story Welt. Aber hat er gut haben sie gut gemacht. Also.
Aber wie clever ist diese Idee, oder? Zu sagen, ja, wir haben da eine Figur, die ist eine Actionfigur, die sagt immer nur einen Satz. Und dann einfach zu sagen, naja, wenn das eine Actionfigur ist, dann muss die ja aus irgendeinem, also damit ein Kind sich eine Actionfigur in sein Kinderzimmer stellt, muss es ja irgendeine Fernsehsendung, Serie, was auch immer, Film geben, wo diese Actionfigur her, oder meinetwegen eine Bücherreihe oder was auch immer, aber es muss ja eine Geschichte geben, wo diese Figur her ist, warum das Kind die gekauft hat.
Ja.
Und dann einfach zu sagen, ja, und dann ist es natürlich dann da keine Actionfigur, sondern es ist ein Mensch und dann er muss nur genauso aussehen und er muss ein Space Ranger sein, aber alles andere kann ich dann über Bord werfen. Er muss nicht mehr diese Eindimensionalität haben, weil das hat ja dann nur die Actionfigur, auf die er dann reduziert wird im Spielzeugfachhandel.
Ja, und diese Slogan, der hat ja hier sogar was Berührendes, weil es ja im Endeffekt dieser Running Gag zwischen ihm und seiner Freundin ist. Was ja auch in Toy Story ist, ist halt einfach nur ein blöder Slogan, wo man denkt so, ah ja, okay, das ist ein absolut bescheuerter Science-Fiction-Slogan.
Die Catchphrase von der Actionfigur, die sie immer sagt, wenn man auf den Knopf drückt, solange die Batterien nicht leer sind.
Ja, aber das ist halt hier, ist es wirklich bewegend, also oder berührend.
Ja, und dieser Twist, das so zu machen, also da hätte ich ja vorher nicht mit gerechnet. Super, ich dachte halt auch so,
klug.
Ja, Buzz Lightyear, okay, mal gucken, mochte ich jetzt nie so besonders. Und dann fängt das an und diese Einblendungstafel irgendwie, der kleine Junge hat das Ding gekauft, weil er den in dem Film gesehen hat und dann so nächste Zeile. Das ist der Film. Und dann so, aber wie clever ist das? Das ist so gut.
Ja, super. Ja. So, haben wir noch was zu dem Film zu sagen? Oder geben wir Punkte?
Ich möchte diese Katze.
Die Katze ist schon gut.
Ja.
Aber wenn
die Wahl nutzt, die Wahl des Bösewichts war sehr schön. Also die Art, also was dann rauskommt, was dahinter steckt und das fand ich schon gut gemacht.
Ja, es war gut gemacht. Es war nicht so elegant wie der Rest des Films, aber es war gut gemacht. Es war am Ende schon rund. Also ein bisschen habe ich mich da über den Fantasy-Aspekt ein bisschen geärgert oder ein bisschen gestört, aber hat nicht geschafft, mir den Film kaputt zu machen am Ende. Und die Aussage war gut am Ende, also.
Und wenn ich mir bei dem Team, was er da noch hat, mit dem er dann sich da durchkämpfen muss, was hätte wünschen dürfen, dann weniger von dem Trottel und mehr von der Sprengstoff-Oma, das hätte ich schon.
Die war schon super. Nein, Waffenfeind fasse ich nicht an. Ja.
Das wäre gegen meine Parole-Auflagen.
Sehr gut.
So ein Käse.
Genau so wie befinden sich in der Roboter-Apokalypse, aber es geht um die Währungsauflagen. Sehr gut.
Ja, muss schon hier alles Ordnung haben. Ja, möchtet ihr Punkte geben?
Ja. Ich fand das, wie ich schon schrieb und auch sagte, es ist ein ernsthafter Science-Fiction-Film mit guter Charakterentwicklung, nicht nur beim Protagonisten, sondern auch bei Nebenfiguren. Sieht gut aus, es macht Spaß, es ist kurzweilig. Das Ende war ein bisschen unrund bei mir, aber noch ganz gut hingebogen. Und ich habe geweint. Also ich gebe 9,5 Punkte.
Alright.
Sehr gut. Bevor der Bob sich jetzt begeistert äußert und dann 6,5 gibt. sorry.
Werde ich ungefähr, ja, mach weiter.
Ich werde mehr geben. Ich lande bei 8,5 Punkten. Für mich war es auch ein schöner Pixar-Film. Ich muss ja ehrlich zugeben, dass ich die ganzen Toy Story-Filme irgendwann verpasst habe und dann nie nachgeholt habe. Aber auch ohne komplett Vorkenntnisse von irgendwelchen Filmen, wo...
3 haben wir das nie gesehen.
Ich nicht, glaube ich.
Echt nicht?
Nee.
Diese Vietnamkriegsgefangenen-Geschichte, das war echt übel.
War es nicht auch irgendwie dann so mit Lava und Rumstrudeln,
ja, genau,
und irgendwas? Das war ganz...
wirklich schauerlich.
Kann ich mich nicht erinnern, aber...
Echt nicht?
Okay, ja.
Nee. Hast du gefehlt.
Ja, war ich wohl mal abwesend. Ja, also war auch so gut zu verstehen und ja, diese Katze ist einfach zu sensationell. 8,5.
Sehr gut. Ja, also ich fand ihn schon irgendwie gut, aber ich kann das jetzt schlecht in Worte fassen. Als ich gestern dann nach dem Film auf dem Sofa saß, war ich erst nicht so begeistert. Ihr habt mich jetzt so ein bisschen noch mehr angefixt und jetzt ringe ich mit mir, ob ich mich hochhandeln lasse oder nicht. Aber gestern am Ende des Films,
noch ein bisschen weiter.
Als ich da saß, war ich tatsächlich bei 6,5, 7 sowas. Ich sag jetzt mal 7,5, dann habt ihr mich ein bisschen hochgezogen, weil einen Tag später finde ich ihn jetzt irgendwie besser als das Gefühl, was ich gestern Abend hatte, als er zu Ende war. Da dachte ich irgendwie so, ja, ich kann es nicht so richtig greifen, aber irgendwas war da nicht ganz rund. Oder, ja, er war nicht zu lang, 1,40 ist er. Aber irgendwie war mir die Story vielleicht ein bisschen zu, ja, weiß nicht, zu unabgestimmt zwischen dem Melancholischen und der ganzen wilden Action. Aber ich kann es nicht so richtig greifen. War trotzdem ein guter Film, sehr sehenswert, sollte man gesehen haben. Pixar, immer gucken.
Ja, das stimmt.
Sehr gut. Und Christoph, du hattest ihn ja auch korrekt vorhergesagt. In der vergangenen Woche.
Wie? Ich hatte ihn korrekt vorhergesagt? Was meinst du denn?
Ja, als er Williams ausholen wollte, hast du gesagt, was es wird.
Genau, Disney, habe ich Disney auch gemacht? Ah ja, okay, alles klar.
Ja, gut.
Und jetzt verstehen wir auch, wieso haben den Williams gefragt gehabt, können wir den mit unseren Kindern gucken?
Ja,
er
genau.
Hatte sofort kategorisch, nee, definitiv nicht.
Und nee, ich dachte nicht.
So, wow, ja. interessante direkte Meinung, dass das auf gar keinen Fall eine gute Idee ist.
Jetzt verstehen wir
warum.
Ja. Und eigentlich wollte den der Flo mitbringen vor 4 Wochen, aber da ist der irgendwie erst 2 Tage vor angelaufen. Dann hat er gemeint, dass er das nicht mehr geschafft hätte, den noch zu gucken vor der Sendung. Deswegen ist es der nicht geworden. Sonst hätten wir den
nicht. Ich bin froh, dass er das nicht gemacht hat, weil so konnte ich ihn mitbesprechen.
Ja, du hättest ihn auch nachbesprechen können. Ach. So als Zeug über so, also Filme, die mehr als 4 Wochen alt sind, da wird gar nicht mehr drüber geredet.
Warten wir auf die übernächste Kapitelmarke.
Okay. Die nächste Kapitelmarke ist aber jetzt erstmal die Droge der Wahl. So, Christoph, was hast du aus dem Urlaub mitgebracht?
Pommeau de Normandie. Pommeau, sagt euch das was?
Nee, schmiert man sich in die Haare.
Das ist sehr gut. Pommeau, und zwar von Pierre Huet. Pommeau ist ein süßer Apfelsaft, der, also so praktisch wie bei uns Federweiße, nur halt aus Apfel. Und dessen Gärung wird gestoppt, indem man Calvados dazu gibt. Und dann hat man eben etwas, was so halb-halb Calvados und Apfelsaft ist. Und das hat dann 17% und ist so ein ja, so ein Aperitif halt. Und sehr angenehm. Also so geht so ein bisschen Richtung Likör, aber es ist nicht ganz so süß wie ein Likör. Und es ist echt lecker. Ich gieße mir jetzt gerade schon nach.
Okay.
Weil wir eben eine kurze Unterbrechung hatten wegen irgendwelcher Verbindungsprobleme. Und deswegen muss ich mir jetzt schon nachgießen.
Ja, das ist ja gut. Ich hab die Unterbrechung immerhin genutzt, um mir Eis zu holen. Das heißt, ich muss jetzt nicht nochmal aufspringen, um mir Eis zu holen. Ich habe mir aus dem Urlaub einen Münsterländer Single Grain Whisky mitgebracht.
Oh, der ist gut.
Finished in Cherry Casks. Ja.
Nice.
Es ist jetzt kein neues Probieren mehr. Christoph war am Wochenende zufällig hier. Da mussten wir den schon mal kurz verkosten. Aber ich habe mir überlegt, ich glaube, ich mache da jetzt so einen schwachen Padovani draus.
Oh, das ist gut.
Was das mit dem Film zu tun hat, weiß ich nicht. Aber, ja.
Ah, nice. Habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt.
Ja, und der ist auch erst ein halbes Jahr oder so auf. Also er ist noch voll frisch.
Cool. Ja, sollte man mal wieder kaufen.
Ja, ich hab
das. Hast du noch Cousin? Locker 4 Wochen, dann ist er hin, also beeil dich.
Ich hab's mit meinem Cousin zusammen gekauft und jetzt hat jeder nur eine halbe Flasche immerhin.
Ah, das ist clever. Das ist clever. Ja. Ja, ich habe jetzt auch schon alles vorbereitet. Das Einzige, was man aufmachen muss, ist diese Flasche Ginger Ale. Und das wird ein Horsesnack.
Oh, das ist auch ein schöner Drink. Den hatte ich auch lange nicht mehr.
Ja, ich hatte jetzt auch länger keinen Ginger Ale mehr im Hause. Jetzt hatte ich mal wieder welches geholt. Und. Ja, da bietet sich das immer an, ne? Cheers.
Cheers.
Salut.
Der ist schon lecker. Auch, also ich trinke ihn jetzt nur im Moment noch auf Eis. So mit ein bisschen Wasser.
Also dieser Pomo, der ist sehr gelagert. Der ist auch echt dunkel. Und ich habe auch gelesen, der muss mindestens 14 Monate gelagert sein. Und es schmeckt noch auch. Also er ist wirklich, das ist halt schon ein bisschen seltsam. Es schmeckt einerseits total nach Apfelsaft und andererseits dann eben auch total gelagert und hat Bums. Also genau
das. Calvados war ja vielleicht schon gelagert.
Das klingt ja was wir mögen würden.
Da wird normalerweise junger Calvados genommen und es wird dann hinterher alles zusammengelagert.
Achso, frisch destilliert und dann direkt da rein und dann gib ihm.
Genau, und dann wird 14 Monate mindestens gelagert. Das ist echt dunkel, das Zeug, also. Aber echt scheiß lecker.
Das ist eine schöne Idee eigentlich.
Hm. Ich befürchte, ich werde heute nicht ganz nüchtern bleiben. Mal gucken.
Okay, ich muss demnächst bei dir vorbeikommen. Das möchte ich probieren.
Ja, gute Idee. Was haben wir denn für den nächsten Tagesordnungspunkt?
Bahubali.
Da bin ich beim letzten Mal auch im Dokument drüber gestolpert, als das schon mal drin stand, was das wohl ist.
Bahubali? Wo habe ich denn was so geschrieben? Ah, hier, Bahubali.
Das klingt so nach so einer Almöhe-Geschichte.
Nee, nicht ganz.
Entweder Indonesien oder Oberbayern, ne?
Fast. Genau dazwischen.
Okay.
Indien.
Iran?
Ja, du hast recht, Iran ist mehr dazwischen. Ich glaube, die Betonung ist auf dem A, aber ich kann es nicht aussprechen. Bahubali. Wird es noch oberbayerischer?
Bahubali. Ja. Bahubali, Ortsab ist Bahubali.
Oh Gott, okay, wir sind schon betrunken. Nein, es handelt sich um einen indischen Action-Bollywood-Film, Action-Film.
Boah, da kriege ich einen Knoten im Kopf, beim Versuch, mir das vorzustellen. Aber ja, mach weiter.
Naja, wir haben ja neulich schon mal einen gesehen. Dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen. Ach, RRR haben wir
dabei gesehen. RRR. Ja, furchtbar.
Und der ist hier vom gleichen Regisseur, basierend auf einer Geschichte seines Vaters, die sich sein Vater aus den Fingern gesaugt hat.
Ist das jetzt schon Wertung?
Weiß ich nicht, ich habe es irgendwo gelesen, diese Info. Und
da stand auch aus den Fingern gesaugt, oder?
Genau, exakt so. Und es basiert aber auf so einer alten Legende, auf so einer altertümlichen. Also es spielt, glaube ich, wenn ich das richtig durchblicke, so irgendwann zwischen dem 1. und 4. Jahrhundert, 3. Jahrhundert nach Christus. Womit es eben, ja, schon so, also im Reich der Legenden stattfindet bei denen. Also es ist schon, also ist alles sehr vage. Und Es ist so eine, ja, wie soll man sagen, ein bisschen Schlachten-Epos ist schon dabei.
Bisschen 300 auf den Bildern so?
Ja, von der Optik her ein bisschen. Ja, ja, inhaltlich nicht. Inhaltlich ist es eher so eine Geschichte von einer Thronstreitigkeit, so mit Prinzen, die um den Thron kämpfen und sehr unterschiedlich sind. Der eine halt ruchlos und der andere aufrichtig und so. Ja. Und eben wieder so sehr überzeichnete Figuren, so wie ein RRR auch, mit Superkräften. Also der dieser Bahubali, das ist wohl so eine legendenhafte Gestalt und Bahubali heißt übersetzt starker Arm. Und ja, das ist halt auch, wie sagt man, das ist das Konzept oder das ist, da ist der Name Programm. Also es ist schon ganz schön maskulinistisch wieder und kraftmeierisch. Wenn man darüber hinwegsehen kann, macht er schon Spaß. Es ist ein harter Zeitsprung drin, mit dem man zurechtkommen muss. Da hatte ich kurz Probleme, aber also der springt halt in die Vergangenheit an einer Stelle und erzählt dann diese Geschichte von diesen Prinzen und springt da so, ich weiß nicht, so eine halbe Generation zurück oder so. Und da hatte ich Schwierigkeiten zu verstehen, wer das jetzt und in welchem Zusammenhang die mit der Jetztzeitgeschichte, wie die zusammenhängen, aber sie hängen irgendwie zusammen. Also es war, ja, für mich ein bisschen schwierig, für den Stefan wäre es unmöglich gewesen. Aber ja, war schon gut erzählt. Also wenn man mal von der Kraftmeierei ein bisschen absehen kann. Insgesamt sah es gut aus, sah viel besser aus als RRR, obwohl er älter ist. Der ist von, glaube ich, 2015, wenn ich mich recht erinnere. Und ich meine, ich habe gelesen, dass es damals der teuerste Film, indische Film, bis zu diesem Zeitpunkt war. Und das sieht man ihm schon auch an. Also er sieht schon gut aus und macht auch Spaß.
Ja, viel. Also ich habe gerade die Bilder durchgeschaut, das sind 95 Bilder in der IMDb. Man hat immer entweder so splatterige Schlachten-Epos-Sachen, wo mit Äxten in so einer 300-Optik, ich hatte ja nur die Bilder, deshalb kann ich nur die Optik beurteilen, zu sehen sind. Und dann aber auch so ganz, wie du sagst, so Männer, schwitzige Männer inszeniert, damit Frauen sie anschmachten können offensichtlich, weil da ist dann auch immer so eine schmachtend guckende Frau mit in den Bildern. Und halt ganz, ganz finstere Oberlippenbärte, so,
ja,
wenn man das so rausreißt, manche von den Bildern, wenn man die so rausreißen würde und würde sagen, hier, guck mal, das ist eine europäische Produktion, dann würdest du sagen, okay, es ist ein
70er Jahre
Porno.
Ja, genau.
Und dann sagst du, okay, nein, es ist eine indische Produktion, okay, das rückt das in ein anderes Licht, aber.
Ja, unser Protagonist hat so einen fiesen Pornobalken, gell?
Ja, und die Haare dazu und dann die goldenen Ohrringe und die goldenen Halsketten und so, das ist schon. Wenn ich weiß, dass das aus Indien ist, sieht es einfach nach einem falschen Genre aus.
Ist krass, ja, stimmt, hast du recht. Ja, ja, es stimmt, es sind auch so Romantik-Dinger drin. Habe ich jetzt schon wieder vergessen, ja, jetzt wo ich die Bilder sehe, fällt es mir wieder ein. Ja, da ist es dann halt auch einfach Bollywood, gell? Also es ist halt over the top in allem. Aber es ist gute Unterhaltung. Also ich fand es sogar eigentlich noch besser als RRR.
Wie lang war der?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber auch nicht ganz kurz. Ich hatte ihn schon ziemlich lang auf meinem Zettel.
40.
Das war schon 40, ja, geht ja noch. Und mir wurde jetzt plötzlich gesagt, dass der nur noch, ich weiß nicht, nur noch 2 Wochen oder nur noch eine Woche oder keine Ahnung, nee, nur noch ein paar Tage. Ich glaube, es waren nur noch 4 Tage oder sowas, auf Netflix verfügbar ist. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich ihn noch schauen. Und da habe ich ihn eben dann noch schnell geschaut. Schaut mir ja schnell diese 2 Stunden 40.
Ist ja ganz schön. Zweimal lang auf dem Klo gesessen, fertig.
Genau.
Oh Mann, wenn für uns vor 20 Jahren jemand gesagt hätte, dass man auf dem Klo Kino gucken kann, hätten wir uns das auch anders vorgestellt. So, ey, geil, mit Fernseher auf dem Klo einmontiert und so.
Genau. Ja, ja. Nee.
In der Wand. Ne?
Mhm. Ja, das wäre doch die Vorstellung gewesen, also, dass wir einen Fernseher in der Hand halten können, im das Leben
war
nicht.
Unsere Vorstellung. Ja, genau, das konnte man sich nicht träumen.
Genau, wer da total fancy war, der hat irgendwie den Ton von seiner Anlage ins Bad gelegt. Das heißt, dass wenn man irgendwie mit mehreren Filmen geguckt hat, dass er nicht angehalten werden muss, dass man einfach zumindest mithören konnte.
Ich habe tatsächlich, als ich in Norwegen war, also 2008, hatte ich so Kopfhörer, die so kabellos waren, aber so richtig, so große Kopfhörer, gell? Also nicht so, was wir jetzt so als Kopfhörer tragen. Und da habe ich auf meinem Laptop in meinem Zimmer DS9 laufen lassen und auf Deutsch wohlgemerkt und bin dann baden gegangen ins obere Stockwerk. Es war ja so ein Holzhaus, deswegen da war keine Abschirmung für irgendwas. Also da konnten die Kopfhörer so weit übertragen und dann lag ich in der Badewanne und habe DS9 gehört, praktisch als Hörspiel.
Okay. Das würde mit den AirPods auch gehen. Also wenn ich von meinem, ich gucke ja immer Apple TV, also am Fernsehen übers Apple TV mit AirPods meistens, damit die Kinder in Ruhe weiterschlafen können und ich den Ton laut genug machen kann. Und die Bluetooth-Reichweite ist schon auch so, dass ich bis ins Bad laufen kann.
Das geht. Ja, bei uns nicht. Unsere Wände sind so derb. Da ist, wenn du da von einem Zimmer ins andere gehst, ist es eigentlich weg in der Regel.
Ich habe gerade zu dem Film nochmal die IMDb-Wertung mit 8,0 oder 8,1 oder sowas.
Schon ziemlich gut, gell?
Nee, 8,0. Und habe mal reingeklickt, so wie die Verteilung ist. Und das ist wirklich krass. Also 46,8% geben 10 Punkte.
Boah.
Also das ist vollkommen. Und dann die nächst vergebene Punktzahl sind dann 9 Punkte mit 17% und die nächste danach 8 Punkte mit 14%. Da sind wir dann schon fast so irgendwo bei 70% oder so mit den ersten drei obersten Punktzahlen weg.
Ja, der war sehr, sehr erfolgreich und er ist auch sehr rund. Also wenn man, wie gesagt, wenn man über so ein paar Sachen hinwegsehen kann, ist er wirklich unheimlich gutes Kino. Also es ist Popcorn-Kino halt. Im besten Sinne. Also noch viel mehr als RRR.
Die am höchsten bewertende Demographic ist Männer zwischen 18 und 29 oder zwischen unter 18 und 29. Die bewerten am höchsten.
Ja, passt natürlich, gell? Ja.
Gut. Möchtest du dem auch Punkte geben oder reicht's?
Ich weiß nicht, wie viel ich ihm bei Letterboxd gegeben habe, aber ja, so 8 Punkte gebe ich ihm schon, ja.
Okay. Aber bist leider nicht mehr in der 29er Zielgruppe. Der Bob hat auch noch einen Film geschaut, glaube ich.
So ist es.
Greyhound,
genau. Ein, ich möchte es ein Star-Vehikel nennen, für Tom Hanks, den er auch selbst geschrieben hat.
Der ist doch auf Apple Plus, oder?
Der ist auf Apple TV Plus. Ich glaube, der war original bei Sony und dann kam irgendwie die Pandemie und dann hat Apple das Ding gekauft und der sollte auch erst in die Kinos und dann war aber Pandemie und dann kam er doch nicht in die Kinos. Keine Ahnung, ich habe die Story mal irgendwo gehört, aber schon wieder zur Hälfte vergessen. Das kann jetzt auch so ein bisschen unpräzise gewesen sein. Jedenfalls Tom Hanks in der Hauptrolle und als Screenplay-Writer. Das basiert auf einem Buch namens The Good Shepherd von C.S. Forrester. Geschichte ist im Grunde schnell erzählt. Es geht um einen Konvoi im Jahre 1942, also kurz nach dem Eintritt der Amerikaner in den Zweiten Weltkrieg. Der Konvoi muss aus Amerika rüber nach England, um dort eben kriegswichtige Güter, das wird nicht näher spezifiziert, wir sehen, dass auf einem der Schiffe offensichtlich auch Truppen drauf sind, aber auf anderen Schiffen mögen andere Sachen sein. Großer Konvoi muss über den Atlantik und da gibt es halt in dieser Überfahrt einen, sie nennen es The Black Pit oder sowas, also eine Lücke in der Luftunterstützung. Also irgendwie können die Flugzeuge halt so und so weit scheinbar aus Amerika mitkommen oder vielleicht gibt es da noch Inseln oder keine Ahnung was, wo sie dann starten können und irgendwann aus der europäischen Richtung dann auch wieder entgegenkommen, aber eben nicht den ganzen Weg. Und das ist, dauert 50 Stunden, dieser Part. Und Tom Hanks spielt Captain Krause. Und Captain Krause ist, es ist seine erste Überfahrt und er hat das Kommando über einen Zerstörer und muss mit zwei oder drei weiteren Zerstörern, Fregatten, was auch immer, diesen Konvoi beschützen. Und der ist relativ groß, genaue Zahl wird vielleicht genannt, weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich sag mal so, damit man sich's vorstellen kann, so Größenordnung 20, 30, 40 Schiffe irgendwie, also jetzt nicht nur zwei, drei. Und ja, der Gegner sind ganz offensichtlich deutsche U-Boote, die natürlich so einen Konvoi zum Fressen gerne haben und dann so als Wolfpack auch in größeren Stückzahlen angreifen. Und vor allen Dingen die Nächte sind ein Problem, weil sie sie da schlechter sehen können. Und ja, da hast du jetzt also sozusagen einen U-Boot, Zweiten Weltkriegs U-Boot-Film, aber eben aus der anderen Perspektive, nämlich nicht von unten, sondern von oben. Und bei den Amis und nicht bei den Deutschen. Und das klingt so als Prämisse erstmal total gut, weil großer Fan von Das Boot und auch großer Fan von moderneren U-Boot-Filmen wie jetzt, was weiß ich, Jagd auf Roter Oktober, Crimson Tide, U571 oder wie der hieß, keine Ahnung, kann man googeln. Und deshalb dachte ich, warum nicht mal das Ganze aus so einer Zerstörerperspektive und dann noch dazu mit Tom Hanks als Hauptfigur anschauen, aber da sind ein paar Löcher unter der Wasserlinie drin in dem Ding. Also das funktioniert irgendwie nicht richtig. Also es versucht uns so mehrere so Running Gags, würde ich das nicht nennen, weil es keine Gags sind, aber so wiederholte Plotpoints. Also er ist irgendwie sehr religiös und er hin und wieder zitiert er die Bibel, um irgendwie sich selbst
Kraft zu holen. Der Film oder der Typ?
Nee, der Typ, also der
Kevin. Ah, okay. Na, besser.
Und es gibt dann immer wieder so einen wiederholten Plotpoint, dass der Smutje, oder wie nennt man den Koch auf dem Kriegsschiff?
Smutje.
Der kommt immer wieder und bringt ihm Essen. Und soll uns wohl sagen, dass wie sehr er unter Anspannung steht oder wie auch immer, weil er trinkt immer nur einen Schluck von dem Kaffee und das Essen isst dann nicht. Und dann der Koch nimmt das halt zur Kenntnis, so nach dem Motto, der Captain hat schon wieder nichts gegessen, dann muss ich dranbleiben und in der nächsten Lücke, die sich irgendwie bietet, bringt er ihm wieder was zu essen und bevor er den ersten Bissen nehmen kann oder in dem Augenblick gerade nicht die Laune dazu hat, kommt dann schon wieder die nächste Rakete von, also die schießen immer so Signalraketen hoch, die anderen Schiffe vom Konvoi, wenn sie Distress haben und dann gibt es schon wieder Stress und er muss wieder dahin. Und ist halt nichts. Das sind so Sachen, ja, okay, wir verstehen, er ist unter Anspannung. Das hätten wir aber auch so verstanden, weil dieser Film im Grunde am Anfang uns einmal erklärt, dass er da noch irgendwie eine Frau in Amerika hat und die da so zurücklässt erstmal und sie freuen sich auf seine Rückkehr und keine Ahnung und dann will er die heiraten oder irgendwas, keine Ahnung, das ist alles so ein bisschen unklar. Da wird uns dann so ein bisschen die Grundlage gelegt, dass er recht religiös ist und dann geht das Ding raus aufs Meer. Und auch relativ kurz, also auslaufen oder sowas, sehen wir alles groß gar nicht, sondern zack, dann sind wir schon da an der Stelle, wo die Flugunterstützung abdreht und sagt, tschüss, ihr seid auf euch alleine gestellt, viel Erfolg bei der Überfahrt. Und 5 Minuten später, nach so ein paar Texteinblendungen, kommt der erste Angriff oder entdecken sie das erste U-Boot und dann geht das. Der Film ist nicht lang, 1:31 steht hier in der IMDb, aber wenn du da Vorspann und Abspann abziehst, dann bist du gerade nochmal so bei 1:15 oder so netto Running Time, also da bleibt echt nicht viel übrig und in dieser Zeit ist es ein absoluter Dauerbeschuss, also es ist, denen wird einfach keine Ruhe gelassen und dir als Zuschauer auch nicht und was ich dabei aber anstrengend und irgendwie auch schlecht fand, ist, dass das nicht, es ist sehr repetitiv, es kommt einfach immer das nächste U-Boot und dann müssen sie immer wieder das gleiche machen, sie müssen immer Sonar machen und sie müssen immer Radar machen und sie müssen immer gucken und dann, wenn das Ding auftaucht, müssen sie so schießen und wenn es untergetaucht ist, dann müssen sie irgendwas ausrechnen, wo es vielleicht hin ist und dauernd immer Ruder mitschiffs, Ruder hart, so, Ruder sinks und wieder in die Mitte und keine Ahnung und Dings und Ruf und er rennt immer von rechts nach links auf der Brücke und guckt überall raus mit seinem Fernglas und dann bei dem ersten und zweiten Mal ist es irgendwie noch so engaging und dann ist es aber einfach immer wieder das Gleiche, es wiederholt sich einfach endlos und dann muss man mal ein paar Entscheidungen treffen irgendwie, was weiß ich, da sind irgendwie Leute von einem versenkten Schiff im Wasser und gleichzeitig hat da hinten eins eine Distress-Rakete hochgeschossen, rette ich die jetzt oder fahre ich da rüber und helfe dem das sind natürlich so die, das ist Krieg, natürlich, das ist total scheiße und du stehst dauernd vor Life-and-Death-Entscheidungen und der Captain muss die treffen. Und das versucht der Film uns schon irgendwie greifbar zu machen und ein Stück weit gelingt ihm das auch, aber wenn ich dann zurückdenke an sowas wie, nehmen wir das Boot, da ist es halt nicht nur der Kapitän, sondern da sind ganz, ganz viele Figuren auf diesem Schiff, die eine eigene Persönlichkeit haben und die ich langsam kennenlerne und wo es auch mal ruhige Momente gibt, die wo es auch mal Langeweile in so einem Krieg gibt, bevor dann wieder der absolute Horror losbricht. Und die so eine Balance zu halten und eben mehr als eine Figur interessant zu machen, das findet hier nicht statt.
Ja gut, aber das Boot hat halt nicht Herbert Grönemeyer geschrieben, sondern Wolfgang Petersen oder irgendjemand. Und wenn den Film Tom Hanks geschrieben hat, ja, dann muss er sich natürlich in den Vordergrund spielen. Also der hat ja irgendwie vermutlich einen Minderwertigkeitskomplex, den sieht man ja fast nie, wenn Filme mit ihm sind, da taucht er ja fast nicht auf eigentlich. Deswegen braucht er jetzt endlich mal einen Film, wo er einfach die tragende Rolle, dass er mal zeigt, was er kann.
Ich bin voll bei dir. Ganz schön anti, Mann. Okay.
Ja, nee, ich mag Tom Hanks total gerne.
Ich bin eigentlich auch gar nicht gegen Tom Hanks, aber das, was der Bob gerade beschreibt, ist halt so, Alter, wieso musst du dich, also wenn du den Film schreibst, warum schreibst du dich denn dann in das maximale Zentrum? Was ist denn für ein Quatsch?
Ja, also man kann jetzt auch argumentieren, das wird auch, glaube ich, in dem Film irgendwann mal so gesagt, ich glaube auch von dem Tom Hanks Interview das gelesen zu haben, dass, oder ich hatte so 2, 3 Bonusmaterial-Videoclips auch geschaut, wo er dann sich dazu äußert, dass diese Schiffe halt voller junger Leute sind, die irgendwie gerade mal 17, 18 und zack sind sie im Krieg und müssen da irgendwie sich, also so unter mega Anspannung und in Todesangst immer Leistung bringen. Und das vermittelt der Film auch schon, aber diese ganzen Backpfeifengesichter sehen alle gleich aus. Also ist jetzt, die sind so austauschbar, dauernd ist auch irgendwie Wachwechsel, der hat jetzt die Brücke, der hat jetzt die Brücke, dann rennt der weg. Du hast gar keine Zeit, irgendeinen kennenzulernen, dann kennst du mal einen so ganz kurz, dann ist er tot. Und die sind
halt so Kanonenfutter.
Es gibt, ja, aber das in das Boot sterben auch Leute, aber die werden dir vorher ans Herz gelegt, sodass dich das dann auch mitreißt. Und das gibt's hier genau mit einer einzigen Figur, die wir ein ganz kleines bisschen kennenlernen, bevor sie stirbt. Das ist der einzige Moment, wo das ein bisschen funktioniert. Und es gibt noch eine andere Figur, nämlich seinen XO, der auch der einzige andere Schauspieler, der von einem älteren Menschen gespielt wird, was irgendwie vielleicht bei einem XO, also ersten Offizier, auch nachvollziehbar ist. Stephen Graham heißt der Schauspieler. Aber auch der hat zu wenig Anteile einfach. Und das Schlimmste fand ich, aber das ist vielleicht eine Entscheidung, die absichtlich so getroffen wurde, die Deutschen als Gegner, die bekommen relativ spät im Film nur eine Stimme, weil die kommen hin und wieder mal über Funk und verhöhnen ihn, was aus geschichtlicher Sicht eine absolute Groteske ist. 1942, jeder Zerstörer hätte Funktriangulation machen können. Wenn da ein deutsches U-Boot auftaucht und eine Funkantenne anmacht und loslabert und denen eine Minute lang vollquatscht, die hätten den so tot, schnell trianguliert. Das ist vollkommener Blödsinn. Und stattdessen ist er immer nur so ein bisschen angefressen, dass die jetzt sozusagen die Moral seiner Truppe runterziehen, weil die sprechen dann auch Englisch. Von einem deutschen Schauspieler auch gemacht, der das ganz gut macht eigentlich. Und dann die so verhöhnend irgendwie so, ihr werdet heute Nacht tot sein, wir werden euch hinnehmen und so, aber halt auf Englisch, und dann quatscht er die halt voll und er geht dann immer nur zum Funk und sagt sofort zu allen seinen anderen Schiffen, dass sie jetzt irgendwie auf Kanal Hotel wechseln müssen und so nach dem Motto, hört euch das gar nicht an, statt die mal zu orten, aber gut. Und da sind noch ein paar mehr so Sachen drin, also das sind ja so Sachen, da würde ein U-Boot von den Deutschen taucht dann wirklich zwischen dem Konvoi auf und fährt so nah an den Zerstörern entlang, also so wirklich so, dass sie sich fast schon einen Baseball an den Kopf werfen könnten, dass die mit ihren Kanonen auf dem Zerstörer nicht so weit nach unten richten können, dass sie da unten hinschießen können. Aber die fahren sich halt entgegen, also die fahren in unterschiedliche Richtungen, 180 Grad versetzt. Das heißt, wenn das U-Boot das wirklich machen würde, wenn es wirklich so dumm wäre, das zu tun, dann dauert das genau 5 Sekunden und dann ist es hinten rausgelaufen und dann kann es wieder getroffen werden. So schnell kann es nicht tauchen oder es kriegt halt einfach noch 20 Wasserbomben auf den Kopf. Das würde niemals, hätte ein U-Boot auch nur, wäre auf die Idee gekommen, so einen Blödsinn zu machen. aber hier machen die das dauernd und tauchen auch dauernd ständig auf und werden von Kanonen beschossen, die nie irgendwas treffen. Wenn so ein U-Boot aufgetaucht ist in 300 Meter Entfernung, dieses Schiff richtet alle seine Kanonen in diese Richtung und hämmert aus allen Kanonen in diese Richtung raus. Und es dauert 5 Minuten, bis sie den ersten Treffer haben. Und du denkst dir, wo schießt ihr Volltrottel eigentlich hin? Spritzt immer nur das Wasser und diesen riesigen Turm von diesem U-Boot in 100 Meter Entfernung trifft keiner mit vollautomatischen Kanonen, mit denen sie minutenlang schießen. Es hat mich maßlos aufgeregt. Das U-Boot wäre sowas von tot und sowas von schnell.
Wenn ich mich recht erinnere an das Boot, dann handelt es doch explizit davon, dass sich eben die Kriegsführung geändert hat und dass sich die Rolle der U-Boote geändert hat. Dass eben das U-Boot, was vorher im Endeffekt eine Wunderwaffe war, was eben gefürchtet war, dann im Zweiten Weltkrieg ja eigentlich die Gejagten waren.
Ja, das änderte sich erst im Laufe des Zweiten Weltkriegs.
Ja, achso, und das spielt noch davor hier, oder was?
Da bin ich jetzt nicht genau informiert, wann sich das exakt geändert hat, aber es war, glaube ich, mit der Erfindung von besserem Sonar, änderte sich das. Und die haben hier durchaus Sonar und die vernichten auch mal ein U-Boot. Es sind halt viele, die da angreifen, das ist so ein ganzes Wolfpack. Und ja, die Deutschen werden halt auch irgendwie, diese U-Boote sind so martialisch bemalt mit so blutrünstigen Wölfen und so angepinselt an der Seite. Aha. Und die tauchen auch, wie gesagt, ständig auf und sind immer nur in ganz geringen Tiefen unterwegs, sodass sie immer schön zu sehen sind. Und,
also die Deutschen mal wieder als comichafte Action-Bösewichte.
Und halt vollkommen gesichtslos. Also das ist vielleicht die absichtliche Darstellung, dass der Feind U-Boot nicht greifbar ist. Das ist vielleicht Absicht gewesen. Das könnte ich auch noch verstehen, so aus künstlerischer Sicht. Aber dadurch, dass die U-Boote ständig gezeigt werden, aber es wird nie irgendwie mal, du siehst nie Deutsche. Ach doch, du siehst, es gibt eine so eine Szene, wo dann mal irgendwie einer oben an so einer Kanone steht. Da siehst du mal so einen Schatten, dass du sagen kannst, da war ein Mensch. Aber du kannst ihn nicht genau erkennen. Und die kriegen kein Leben eingehaucht. Die sind irgendwie einfach nur abstrakt Feind, Nazi. Nazi-U-Boot, böse. Gut, vielleicht ist die Wahrnehmung so, aber ich hatte das immer denk an Roter Oktober, da geht es eigentlich noch um, ist der ein Überläufer, ist der kein Überläufer oder sowas. Oder denk an Crimson Tide, sollen wir die Atomrakete abfeuern, war der Befehl gültig, war der Befehl nicht gültig. Da sind in diesen Filmen immer noch andere Ebenen eingezogen. Und bei das
Boot. Ja, in diesem Französischen, den wir neulich gesehen haben, mit Omar Sy.
Das war ja im Grunde auch sehr ähnlich wie
Crimson Tide.
Wie Crimson Tide, ja.
Ja, ja.
Genau, aber keine Ahnung, also hier fehlte was. Das war sehr eindimensional und sehr kurz und sehr repetitiv und dann auch noch an manchen Stellen geschichtlich seltsam, also U-Boot-kriegstechnisch seltsam.
Muss doch heutzutage nicht mehr sein, oder? Also, dass man sich dann bei sowas ärgern muss.
Insofern, wie der in der IMDb auf 7 Punkte kommt, it's beyond me, aber also von mir würde der 4,5 oder 4 oder sowas.
Protagonist ist halt ein guter Christ. Das reicht vielleicht schon aus.
Und er ist Amerikaner. Der hat im Krieg für Amerika gekämpft. Und es ist Captain Phillips und Captain Sully und jetzt ist es auch noch Captain Krause und überhaupt Tom Hanks immer Captain.
Forrest Gump, ja.
Das heißt, man sieht aber aus einem deutschen U-Boot siehst du gar nichts. Also du siehst wirklich nur.
Du siehst hin und wieder mal die Perspektive durch ein Periskop.
Okay.
Kurz bevor ein Torpedo abgefeuert wird. Das ist dann so diese in einem Horrorfilm wäre das die Kamera von hinter den Bäumen.
Mhm.
Die Subjektive des Wolfs oder des Monsters.
Okay.
Wolf die siehst du gelegentlich mal. Du siehst auch dann immer so Unterwassershots von wie den in der Regel die U-Boote, wie sie einen Torpedo ausklinken, der dann loszischt. Damit wir dann in der nächsten Szene, wenn irgendjemand schreit, Torpedo, 14 Uhr, fast moving, bla bla bla, damit du dann weißt, okay, ja, habe ich verstanden, habe ich gesehen, wie er rauskam. Aber für mehr ist es nicht. Oder kommt dann auch immer so, es ist fast so wie Wahlgesänge, so komische Musik, die dann immer so. Und dann ist das U-Boot zu sehen und denkst du so, ja, verstanden, bedrohlich, ganz böse, ja, Wolf draufgemalt, alles klar, habe ich verstanden.
Okay, also ich sehe schon,
das ist richtig Werbung für den Film.
Das ist ein Film, den wir auf jeden Fall nicht gucken müssen. Ist doch gut. Zeit gespart.
Hab heute mit einem Arbeitskollegen drüber gesprochen und wir hatten nicht so wahnsinnig viel Zeit und dann habe ich irgendwie gesagt, long story short, muss nicht gucken.
Ja, okay. Wir machen hier 20 Minuten Kapitelmarke, also wirklich.
Ja, sorry. Dafür ist so ein Podcast da.
Wenn wir immer nur sagen, schauen, nicht schauen, schauen, nicht schauen, dann wäre es halt immer nach 4 Minuten fertig und nicht nach 4 Stunden. Apropos Schiffswrack, der Christoph hat auch noch einen Film geschaut oder eine Dokumentation vielleicht, Trainwreck Woodstock 99.
Korrekt, das ist eine Dokumentation, relativ
in
neu.
In der Vorbesprechung habe ich gefragt, ob das die Bewertung oder der Titel ist.
Trainwreck Woodstock 99, absolutes Fiasko heißt es auf Deutsch, absolutes Fiasko, Woodstock 99.
Was war denn da? Haben die denn nochmal versucht, Woodstock zu machen oder was?
Genau, die haben nochmal versucht, Woodstock zu machen. Und zwar, es war gar nicht der erste Aufguss, sondern ich glaube der zweite. Aber es war halt genau 30 Jahre nach dem Ursprungs-Woodstock. Und der Initiator war tatsächlich auch der gleiche, der damals 69 die Hosen anhatte. Und der hat sich dann einen starken Geldgeber mit reingeholt und haben ja die Fehler, die ein paar Jahre vorher bei diesem anderen Versuch gemacht wurden, nämlich dass sie da im Endeffekt kein Geld verdient haben, haben sie hier eben anders geplant und haben da ein sehr großes Festival gemacht mit über 100.000 Zuschauern und das ist leider völlig außer Kontrolle geraten und dem schauen wir hier in, ich glaube, 4 Folgen geht das dem so ein bisschen nach, zeigt ursprüngliches Material, Interviews mit den Verantwortlichen, Interviews mit Leuten, die beim Festival waren, also auch also sowohl Zuschauer als auch so Ordner und sowas, also auch Interview. Also
auch Musiker? Interview, also Bands?
Musiker ein bisschen auch, ja. Aber nicht sehr viel. Also da haben sie ein paar Aufnahmen von damals, wo Leute was sagen. Also der eine von Metallica sagt was ziemlich Passendes zum Thema Kommerz und wie das eben, ja, dass das eben eigentlich nicht mehr Woodstock ist, aber und Sheryl Crow wird interviewt und Jewel sagt ein bisschen mehr, aber nicht so wahnsinnig viel. Und da hätte man sich auch gewünscht, dass da vielleicht auch noch ein paar Leute was sagen, die ein bisschen schuldiger waren. Also gerade die Rolle von Fred Durst, also von Limp Bizkit, wird ziemlich stark behandelt, der eben, also das Problem bei diesem Festival war, dass die Stimmung zunehmend aggressiv war, dass die Leute eben nicht wegen Love, Sex und Rock'n'Roll wie eben 1969 da waren, sondern dass es halt eine große Menge von extrem toxischer Männlichkeit, genau, ganz furchtbare Typen, was so ein bisschen die Zeit eingeordnet wird, Ende der 90er, was schon auch wahrscheinlich passend ist, aber eben auch, ja, das war halt einfach ein Ausschnitt von Publikum, der halt, den man bei sowas nicht haben will, ne? Und das wurde dann halt angeheizt von verschiedenen Akteuren, eben ganz extrem von Fred Durst, heißt der Fred Durst, ich glaube, gell?
Ja, von heißt er.
Limp Bizkit. Also wirklich krass, das haben sie gezeigt, also Originalaufnahmen, wie die Menge aufpeitscht, der die schon eben kurz davor ist zu randalieren und er fordert sie im Endeffekt auf, alles niederzureißen und zu randalieren und sich nicht zu benehmen und so, also voll krass. Und macht zum Teil sogar mit, also es ist wirklich schauerlich. Also da hätte ich mir gewünscht, dass er vielleicht da mal jetzt 10 Jahre, 20 Jahre später mal dazu gefragt wird, was da so seine Rolle war und was er sich so dabei gedacht hat, aber ja gut. Ziemlich interessant oder peinlich ist, was die Verantwortlichen von sich geben, weil die halt völlig unbelehrbar sind und ihre Rolle auch, also die haben halt praktisch keine Security und sowas gehabt dort, ja, da waren, die haben ungelernte, viel zu wenige junge Leute, die dann halt dort auch eher Festival gemacht haben, als irgendwie zu ordnen. Und auch sonst haben halt den Leuten, also Wasserversorgung war halt ein Riesenproblem. Die Leute haben sich am Ende halt Wasser getrunken, was massiv mit Fäkalien verschmutzt war und so, und haben da halt krasse Krankheiten gekriegt und so, waren völlig ausgestorben.
Das ist aber echt fies.
Es sind Leute am Hitzschlag gestorben und so, also es ist richtig krass. Also und die sind halt völlig unbelehrbar bis heute oder bis zu ihrem Tod. Zum Teil sind die schon wieder gestorben. Ja, also es ist, wenn man das die Bilder schaut, das ist halt, wird auch, sagt auch irgendjemand, sehr aus wie in Bosnien. Also es war halt wirklich wie ein Kriegsschauplatz. Total krass. Verstörend. Dann massig sexuelle Gewalt, also sexuelle Übergriffe gegen Frauen. Die werden thematisiert, aber das wird schon nicht als großes Thema hier gemacht. Also es wird schon so thematisiert, dass einem klar wird, dass das ein Problem war und dass das eben, also es wird nicht verschwiegen oder so, aber das war ein ganz großes Thema bei diesem Vorfall und hätte man schon auch noch größer aufziehen können. Aber also es ist nicht so, dass irgendwas verschwiegen wird. Also ich finde, insgesamt ist diese Doku, ordnet das alles ziemlich gut ein, bringt, lässt viele zu Wort kommen und kommentiert es nicht übertrieben, aber ausreichend und lässt zum Teil so die Leute sich selbst blamieren, was schon gut gemacht ist. Also es ist eine, ich finde es eine sehr okaye Analyse dieses Vorfalls von, ja.
Aber klingt durchweg unerfreulich, oder?
Ja, ja, ist krass unerfreulich. Es ist wirklich, du sitzt davor und denkst dir so, wow, was da hätte passieren können. Also da sind ein paar Leute gestorben und sind ein Haufen Frauen vergewaltigt worden. Aber wenn man sich das so anschaut und denkt so an Love Parade und sowas, da hätten halt Hunderte sterben können. Gell? Also die machen halt irgendwann Feuer und so. Gell? Also die kommen auf die Idee beim Abschluss vom, also Red Hot Chili Peppers, sehr lustig, Flea völlig nackt.
Okay.
Sehr, sehr geil. Und die kommen auf die Idee, beim Abschlusslied den Leuten Kerzen zu geben, dem Publikum, ja, 120.000 Leute, noch mehr, glaube ich, Leuten Kerzen geben und Feuerzeuge, ja, die sie ihnen vorher abgenommen hatten, aber da geben sie ihnen Feuer bei einer Situation, die eigentlich schon außer Kontrolle ist, ja. Und was machen die? Die zünden natürlich Dinge an, gell? Nicht nur Kerzen. Und da waren halt, dann ist halt alles mögliche in Flammen aufgegangen, ja, Autos brannten und im Publikum dann wurden die Soundtürme umgeworfen, wo ich mir auch dachte, so, okay, könnte auch locker 20 Leute zermalmen. Also wirklich, wirklich krass und halt krasse Fehler gemacht worden.
Ich habe gerade während deiner Besprechung einen Artikel hier im Rolling Stone gelesen, der die 10 Gründe zusammenfasst, warum das alles so schief gegangen ist. Und da steht genau zu dieser Szene, deshalb wusste ich das mit den Kerzen eben auch, steht drin, frustrierte Menge riss lieber die Holzbarrikaden ein, stürzte PA-Türme um und nutzte das Material, um riesige Feuer zu entfachen, ja, genau. Denen auch mehrere Bandtrucks zum Opfer fielen. Und dann das Zitat Anthony Kiedis, Chili Peppers, erinnerte die Szene an Apocalypse Now.
Ja, ja, genau.
So, am Ende rückte die bewaffnete Staatspolizei mit 500 Mann an.
Ja, genau. Bevor du stehst halt auf der Bühne, spielst deine Songs und siehst halt, wie draußen einfach die Musiktürme umfallen und die Leute. Mhm. So ein bisschen wie dieses Moshpad-Spiel auf
der
PlayStation.
Ja, ja, und bei Limp Bizkit war das halt auch schon so, ja, also der hat halt die Leute aufgeheizt und ihnen sie aufgefordert, jetzt mal Dinge einzureißen, und dann haben die halt auch Dinge eingerissen, ja, und haben den hier Soundmixer-Turm wie eine Zombie-Armee überrollt, und der sieht das halt auf der Bühne und es fällt ihm nichts Besseres ein, als die haben dann so Teile aus der, so große Platten von der, na, so Holzplatten, diese aus der, ja, von den Seitabsperrungen, die haben sie dann praktisch so über die Menge und dann standen da Leute drauf und sind praktisch gesurft auf diesen Platten, gell? Und da fällt halt krass. Fred Durst nichts Besseres ein, als das dann auch zu machen, während er singt. Ja, also hat er mit denen verbrüdert im Endeffekt. Also so fucking ins Hirn geschissen, das ist wirklich unfassbar. Und haben dann hinterher auch gesagt, so ja, sie wollen da Fred Durst gar nicht so einen Vorwurf machen, weil ja, sie wussten ja, wen sie sich da holen und ja, ist halt, wenn ein Bär dann das tut, was ein Bär macht, dann ja, dann darf man sich halt nicht beschweren, wenn man ihn auf die Party geholt hat. Ja, das stimmt schon, aber ist vielleicht auch ein bisschen einfach.
Ich glaube, also, da ist wahnsinnig viel Adrenalin im Blut, wenn du da oben stehst, und dann klar. Hast du da vielleicht nicht mehr so die Rationalität, aber
ja, der eine hat auch gesagt,
dass er... Geht die PA eigentlich noch? Ich meine, Front of House, wenn du sagst, die haben den gestürmt wie so eine Zombie-Horde, ja. Da läuft doch die ganze Technik durch, oder?
Dachte ich auch, jetzt, dass dann alles aus wäre, aber es ging noch ziemlich lang weiter. Ja. Die haben auch gesagt, es wäre ihnen nicht klar gewesen, was für ein Jerk der Fred Durst ist. Also, ja, ist er halt.
Vor allem je nach Band, ich weiß nicht, ob das auf Festivals ist, aber auf so normalen Konzerten hocken in diesem Front-of-House-Ding oft auch Leute drin, die zur Band gehören. Also dann weiß er dann im Zweifel, dass da hinten gerade sein Kumpel überrannt wird, mit ihm auf Tour ist.
Dem war alles wurscht. Ja, und die haben dann auch so, also es war schon am ersten Tag ein Problem bei Korn, da ist die Menge auch schon ziemlich am Randalieren gewesen und auch mit gefährlichen Szenen und so, riesige Moshpits. Und danach kam halt Bush und hat dann halt, oder ich glaube, es war Bush, und hat es dann versucht, so eben wieder ein bisschen einzufangen, was halt echt schwierig war. Und dann haben auch die Leute haben eben alles, was sie hatten, haben die Künstler und die MTV-Moderatoren beworfen, ja, mit Plastikflaschen beworfen. Da hat man Bilder gesehen, es war echt krass. Also so ein Hagel aus Plastikflaschen, der sich ergießt auf die MTV-Moderatoren. Also wirklich furchtbar. Also, ja. Also schlimme Bilder, hatte ich vorher noch nie so gesehen. Ich wusste, dass es diesen Versuch gab, Woodstock nochmal aufleben zu lassen in den 90ern. Und ich wusste, dass es nicht so gut geklappt hatte, dass es irgendwie ans Original nicht rangekommen war. Aber dass es so krass gewesen war, das war mir nicht klar. Also es war im Endeffekt wie das Fire Festival, nur in brutal. Also krass.
Wirklich, das ist lustig, das ist hier so, also es ist ja so ein New-Metal-Zeugs und so, Alternative, wie auch immer man das alles gerade kategorisieren will, was da jetzt so aufgetreten ist, was du zitiert hast, aber in Deutschland gilt dann Wacken, mit klassischem Metal so als, da heißt es immer, das Publikum ist das Friedlichste, was man so kennt, und die sind alle total ruhig und entspannt.
An Wacken musste ich auch denken, weil die auch so getan haben, so als könnte man das sowas gar nicht kontrollieren, wo ich mir dachte so, schaut euch doch mal Wacken an, also oder Rock im Park oder irgendwas, oder Roskilde, das kann man schon kontrollieren, man muss es halt auch irgendwie ordentlich organisieren, also gut, das waren aber vielleicht auch andere Leute, also diese New Metal Fraktion sind vielleicht auch andere Ende der 90er gewesen, als
hier stand auch, dass Spring Break erfahrene junge Männer im Wesentlichen waren.
Ja, unheimlich sexualisiert.
Also. Natürlich auch eine toxische Kombination.
Sheryl Crow wurde ja die ganze Zeit die ganze Zeit aus dem Publikum zugerufen, dass sie ihre Titten zeigen soll. Das war eigentlich das alles, was die von Sheryl Crow wollten. Laute Sprechchöre, show your tits, show your tits. Also wo sie dann auch so etwas verstört war und dann darauf geantwortet hat, und dass sie irgendwie dann mehr bezahlen müssten und irgendwie sowas. Also total, total seltsam.
Sehr unerfreulich.
Ja, extrem unerfreulich.
Wesentlich erfreulicher war es aber bei dir, oder wolltest du noch was dazu sagen?
Nö. Nee. Ja, abschließend habe ich ja schon gesagt, also ist eine gute Doku, finde ich. Ist gut zusammengefasst alles und sehr rund. Ja, was gibt es Erfreulicheres?
Erfreulicher waren deine Besuche in Münchner Bars.
Ja, stimmt.
Du warst mal wieder Zechen. Wie sagt man auf jetzt? Die einen
arbeiten.
Reinschrauben.
Achso. Ja, aber ich hätte ich letzte Woche schon erzählen können, habe ich es aber vergessen. Wollte ich hier nachreichen, weil ich bereise ja die ganzen Münchner Bars oder einige der Münchner Bars. Werde ich auch jetzt wieder, werde ich diesmal auch wieder
ankündigen. Hast du eigentlich nochmal Hörer getroffen oder hat es mal?
Nee, habe ich diesmal nicht angekündigt gehabt, weil es alles zu kurzfristig war. Werde ich aber diesmal machen.
Auch schon morgen, oder?
Ist auch schon morgen. Ja, das sollte ich mal bald machen, hast du recht. Ja.
Also wenn die Sendung rauskommt, gestern wahrscheinlich oder jetzt genau. Oder so.
Mal gucken. Ich war diesmal in drei Bars. Und zwar im Garçon. War ich aber nicht sehr lange, habe ich nur einen Drink getrunken und war auch irgendwie, ach, ich weiß nicht, bin mit dem Barkeeper nicht so ganz warm geworden. Die Drinks waren, oder der Drink war gut.
Gibt's ja so manchmal, dass man dem irgendwie sagt so, überrasch mich mal und der rafft nicht, was man will. So.
Genau das habe ich gesagt. Nee, nicht genau das. Ich habe gesagt so, hier, ich bleib nicht lang, ich will wissen, was ist euer Aushängeschild, was muss ich hier trinken, was, ja, und dann, ja, verstehe ich, dass es zu allgemein ist, ja, ich verstehe das Problem, dass er natürlich wissen muss, was ich so ungefähr, ja, ob ich lieber irgendeinen Sun-Drink will oder in Manhattan, ja, das verstehe ich alles, hätte er nachfragen können, aber da war er sehr unwirsch und hat so gesagt, ja, sowas macht er sowieso nicht und dumme Frage so ungefähr und er passt die Drinks lieber an die Gäste an. Ich sage, ja, verstehe ich ja. Und dann hat er mir halt...
Was würdest du machen, wenn ich jetzt zu dir, gut, also jetzt nicht ich, aber also jemand zu dir kommt also und sagt so, okay, wenn ich bei dir zu Hause bin, was ist denn so dein Signature-Drink?
Ja, klar, Brooklyn Lamp.
Brooklyn Lamp? Und dann?
Ja, klar.
Ach nee, es geht ja nur um ihn.
Ja, genau. Und dann als nächstes vielleicht ein Slivopolitan und ein Apricot-Cocktail. Keine Ahnung, so in die Richtung.
Royal, ne? Martini?
Ja, das ist schon ein bisschen fortgeschritten. Aber ja, keine Ahnung. Aber da würde mir schon was einfallen, ja?
Ja.
Und da würde mir dann auch was einfallen, wie der Brooklyn Lamp, der halt den meisten Leuten schmeckt und der aber trotzdem ganz ich bin, ja? Und das erwarte ich eigentlich auch von der Bar, dass die eben so sagt, ja, ist mir schon klar, dass es nicht den Drink gibt, der für alle passt. Aber wenn ich ins Le Lion gehe und sag, hier, was macht euch aus? Dann stellen die dir hier den Grünen hin, ja? Ist doch klar. Also, das brauchen wir doch nicht so tun. Also, es ist doch, so, das finde ich irgendwie so falsche Bescheidenheit. Und die hat
oder,
doch
oder
jede
wenn,
Bar.
Ich, wenn er Angst hat, dass er dir, wenn er jetzt dir einen Negroni serviert, dass du dann sagst, beiß das bitter und gehst, dann kann er ja
kann
zwei
er
noch
Rückfragen
stellen.
Ja, genau. Und er hat dann ja Rückfragen, oder ich habe dann gesagt, was ich so ungefähr trinken will. Und da hat er mir halt einen Drink empfohlen, den ich halt leicht auch zu Hause machen kann. Ja, der halt, ich weiß, es war jetzt kein Manhattan, aber es war irgend sowas in der Art, ja. Wo ich dachte, ja, ist ein guter Drink, aber hey, du weißt genau, ich will was ihr hier macht. Ich will keinen Manhattan trinken oder keine Ahnung, ich weiß nicht, was es war. Ja, das war so ein bisschen schade. Und er hat mir dann, glaube ich, irgendwas empfohlen von der Karte, was eben so auch so ein Standard war. Und ich habe dann was anderes genommen, wo ich wusste, okay, das, ich glaube, es stand auch dabei, dass es von ihnen ist. Habe ich dann probiert und es war auch ein guter Drink. Also, ja, aber manchmal ist das so, da ist dann komisch, da ist dann irgendwie der erste, das erste Kontakt. Das
guten Abend sagen, schon doof.
Ja, genau, und dann wird es auch nichts mehr. Also es war, ja, schade irgendwie, vielleicht gehe ich nochmal hin. Mal gucken. Ja, dann war ich in der C4 Bar. Ich hoffe, sie heißt C4 oder Sapphire. Ich glaube, sie heißt C4. Ist gar nicht weit weg von da. Und das ist eine tolle Bar, die wirklich tolle Drinks machen. Sehr innovativ. Sehen sehr gut aus, die Drinks. Also sehr coole Deko immer, die aber auch geschmacklich was bringt. Unheimlich, unheimlich gute Drinks. Also da saß ich dann, ich glaube, für zwei Drinks. Und da saß dann so ein Nerd neben mir an der Bar mit noch zwei Hockern Abstand und fachsimpelte so sehr stark mit dem Barkeeper. Und ich habe da mich nicht dran beteiligt, aber habe halt getrunken und so zugeguckt, wie er gearbeitet hat. Ja, die haben sehr gut gearbeitet. Und irgendwann bin ich dann gegangen, weil ich auch gemerkt habe, dass ich eigentlich schon recht angedüdelt bin, weil ich nämlich nichts gegessen hatte. Und bin dann erstmal ein Döner essen gegangen. Und dachte, okay, jetzt zum Abschluss gehe ich noch in die Uri-Bar, die ja bei mir direkt um die Ecke ist. Also ich wohne da ja zwei Straßen entfernt, also wirklich also wirklich Kriechweite. Und das ist die Bar direkt neben dem Hofbräuhaus, die, in der ich auch schon war und ich schon da super gut fand. Also super Ambiente und coole Drinks, cooles Barfood. Und ich komme da rein, gehe an die Bar. Wer sitzt an der Bar? Wieder dieser Typ aus dem C4. Wieder dieser Nerd.
Okay. Hat er auch gerade eine Bartour gemacht.
Wir hatten im C4 nicht miteinander geredet oder so gut wie nicht. Also vielleicht mal zugenickt oder, also es war wirklich praktisch keine Kommunikation. Aber hier in der Uribar war es dann so, okay, wir waren im Endeffekt alte Kumpels aus C4. Wir haben uns dann so gleich begrüßt. Ey, du auch hier, ey, cool. Kannst du mir sagen, wo die Toilette ist? Ja, da vorne. Das war total lustig.
Und, so gut.
Dann saßen wir da zusammen und haben uns ein bisschen unterhalten. Und da fällt mein Blick so quer über die Bar. Und da denke ich, den Typ kenne ich. Mit dem war ich schon auf Pellworm.
Stimmt, da hast du ein Foto geschickt.
Ja, der Benjamin Braun.
Ah, sehr gut.
Sehr cool. Saß da auch, ja, hat gleich auch zu mir rüber. War sehr cool. Haben wir uns ein bisschen unterhalten.
Schafft der eigentlich noch am Tresen oder macht er was anders?
Ich glaube, der ist Brand Ambassador irgendwo. Also hat mir der Typ, mit dem ich
da... Lord de Cagna.
Ja, genau. Der Typ, eben dieser Nerd, der auch irgendwas im... Ja, das war halb professionell oder er hat es professionalisiert in irgendeiner Form. Der hat mir das dann erzählt, dass der Benjamin irgendwie, Flor de Cagna Brand Ambassador ist, genau. Ja, und da habe ich da noch getrunken und dann bin ich nach Hause gewankt. Und ich befürchte, da werde ich jetzt bald auch wieder hingehen, weil die haben ihre Karte jetzt gerade umgestellt und da bin ich sehr gespannt auf die neue Karte, weil die hatten auch beim... Bisher hatten die ja so eine sehr coole Karte, wo du so, ich weiß nicht, vielleicht lass es 8 Drinks sein oder so, mit so einer Oberfläche. Ja, du hast so eine Plexiglasscheibe gekriegt, wo so eingelassen so ein Stück Stein ist und ein Stück Leder und ein Stück Samt und dann hast du die passenden Drinks dazu. Also du hast den Lederdrink, den Steindrink, den Samtdrink und die passen halt so irgendwie dazu.
Okay, coole Idee.
Ja, und es ist wirklich cool. Also es passt auch richtig gut. Also der Leder ist dann eben so richtig mit Umami und Soja, Sojasauce und es ist richtig geil. War eine geile Karte und jetzt bin ich gespannt auf die neue. Deswegen werde ich da wohl auch nochmal hingehen.
Aha. Bob, müssen wir hoffen, dass unsere Firmen uns da auch mal hinschicken, oder? So mal
München hat nicht viel in München, aber insofern unwahrscheinlich, aber naja, mal schauen.
Ja. Oder wir müssen mal Sneakpot-Betriebsausflug nach München machen.
Das klingt wahrscheinlicher als die erste Variante.
Aber dann besteht wieder die Gefahr, dass wir aus einer Bar raustorkeln und dann irgendwie eine halbe Stunde in ein Mikro reden. Ist auch nicht viel besser. Das haben wir noch in Wien, haben wir das auch mal gemacht, oder?
Ja, ich muss sagen, ich bin ja froh, dass ich jetzt so, so viele kleine Einsätze habe, weil ich würde die Bars gar nicht wertschätzen können, wenn ich da jetzt ein oder zwei Abende von Bar zu Bar fallen würde. Und finde es eigentlich so ganz angenehm, dass ich so ein, zwei Bars am Abend machen kann und dann weiß ich, zwei Wochen später bin ich wieder da und dann mache ich halt zwei andere.
Das ist schon das cool. Ist ganz angenehm. Das ist echt cool. Und das geht noch eine Zeit, oder? Droht schon Ende?
Ja, ich glaube noch 3 Einsätze habe ich sowas. 2 bis 3 Einsätze. Es droht schon langsam das Ende, ja.
Oh no!
Naja. Die wichtigsten habe ich geschafft. Die goldene Bar fehlt mir noch.
Du brauchst aber immer noch keine Gehilfen oder sowas.
Nee, brauche ich nicht.
Schade eigentlich. Schade. So, all expenses covered, mal ein bisschen in München.
Genau.
Tagsüber, wenn der Christoph arbeitet, setzt man sich irgendwie in die Eisbachwelle und fällt da rum oder so.
Geht mal irgendwo Tatar essen. Ja, in Überleitung jetzt festhalten. In wie viel Bars warst du im Urlaub, Stefan?
Ich war nicht mal in der Elternbar, wie sie die Hotelbar in Anführungsstrichen genannt haben, weil ich da auch nur Bier vom Fass bekommen habe und sie war auch, glaube ich, nicht richtig offen. Ja, wir waren ja auch im Urlaub, nicht wie angekündigt in Frankreich, sondern wir waren im Münsterland in der Nähe von Enschede in Gronau, um genau zu sein, in einem Familienhotel. Und
also da, wo wir letztes Jahr waren.
Ja, quasi da, wo ihr, ja, weiß nicht, 30 Kilometer südlich oder sowas. Ja. Ja, also echt nicht weit. Du hattest mir auch ein paar Sachen empfohlen. Was halt da sehr schön war, ist zum einen, weswegen wir auch Frankreich umgebucht hatten, wir hatten Lust auf, jemand kocht uns Essen und wir müssen uns um diesen ganzen Essensquatsch nicht zu kümmern. Insbesondere mich hat es irgendwie in den letzten Wochen gestresst, immer zu überlegen, okay, was machst du, was kaufst du ein, was kochst du, was, oh, irgendwie, ich hab keine Lust mehr gehabt. Und da kriegst du halt Frühstück, Mittagessen, Abendessen und du kriegst auch nachmittags sogar noch Kuchen, wenn du rechtzeitig von irgendwelchen Ausflügen zurück bist oder Waffeln oder sonst irgendwas. Also das war sehr rund, sehr schön. Essen war okay, also war Kinder 100% tauglich. Viel so Convenient-Kram, also jetzt nicht irgendwie besonders high-fancy-Zeug. Ich hatte ja im Mai schon erzählt, da waren wir in so einem Familienhotel im Allgäu. Da war das Essen irgendwie spezieller. Hier war es mehr so, als wäre man bei Freunden zu Besuch. Und es gibt halt so normale Sachen zu essen. Und insbesondere ist mir aufgefallen, so bei Kuchen oder sowas, wenn der an dem einen Tag nicht aufgegessen wurde, dann stand er halt am nächsten Nachmittag wieder da. Was man halt in der Gastro vermutlich gar nicht machen darf, aber
jetzt ist ihn halt.
Ja, aber das macht es irgendwie so sympathisch und auch die Service-Leute, die kamen immer, ach, und wie war euer Tag heute? Und haben die Kinder gefragt, was hast du denn gemacht? Und, ah, oh, ja, ich bin auf dem Pferd geritten. Ach ja, das ist ja toll und bla und irgendwelche so. Es war so sehr persönlich, sehr freundlich. Du bist auch total schnell mit anderen Familien in Kontakt gekommen. Das war irgendwie auch in diesem viel schickeren im Allgäu überhaupt nicht der Fall. Also das war so, ja, da hast du mal Leute mal wieder gesehen und hier war es halt so, es waren halt gefühlt, ja, lass es 30 Familien sein oder wahrscheinlich waren es nur 25 und ja, dann hast du halt so und so viele Kinder in dem Alter von deinen und mit den Freunden, die sich dann eh ruckzuck an und düsen zusammen los und gehen auf die Hüpfburg und gehen aufs Klettergerüst, wobei ich da auch oft genug mit rumgeklettert bin, weil die Einjährige wollte natürlich auch rutschen und dann musste ich da immer mit reinklettern und ihr immer die höheren Stufen hochhelfen und so weiter. Also war sehr schön. Was auch toll war, die hatten viele Tiere, also die hatten Meerschweinchen, die hatten eine riesige Voliere mit Kanarienvögeln, die hatten ein paar Hasen, die hatten Schweine, die hatten Ziegen und Hühner. Und morgens gab es halt immer, also kam als erstes so eine Figur, die mit den Kindern irgendwie getanzt hat, so ganz schlimme Ohrwurmlieder. Also wirklich, wenn ich jetzt dran denke, dann habe ich gleich wieder einen Ohrwurm, deswegen kann ich da nicht weiter drüber nachdenken. Und danach wurden die Tiere gefüttert. Ja, weißt du, kennst du auch manchmal so Hölle-Hölle-Musik?
Ja, oh, furchtbar.
Und dann halt so Kinderlieder-Gedöns und... Aber die fanden das halt total cool, dann mit allen Kindern stehst du im Hof und dann tanzen die und haben ihren Spaß und es war total cool. Und dann wurden die Meerschweinchen gefüttert und die Kanarienvögel und dann ging es halt rum und bei den Hühnern am Schluss sind die Kinder dann alle rein und haben den Hühnern quasi die Eier geklaut, in Anführungsstrichen. Und dann wurde halt für die Kinder, die das wollten, der Name dann draufgeschrieben und am nächsten Morgen gab es halt die Eier mit den Namen am Frühstück. Und sie dir ein Ei, was du am Vortag selber aus der Legebatterie oder, nein, keine Legebatterie, auf keinen Fall. Also, wie heißt denn dieses Legenest? Es war ja kein Nest.
Dem Nest, ja, doch.
Ja, aber die hatten da so ein Spezialding, wo das dann so durchfällt und so ein bisschen wegrollt. Also, dass die gar nicht brüten können. Mhm. Ja, genau. Also, da wurden die, haben sie die Eier sich rausgeklaut und. Ja, und zur Tochter ist dann auch irgendwann dazu übergegangen und hat halt irgendwie für Mama und Papa auch beschriften lassen und dann so, ja, und noch eins für Papa. Ja, es gibt mehr Papas. Wie heißt denn dein Papa? Ja, und dann gibt es ein Ei irgendwie, da steht dann Papa Giesbert drauf oder so. Ja, das war aber sehr süß. Und für ihre kleine Schwester hat sie auch. Also die Kleine ist dann zwar mit reingelaufen, aber... die kann ja nicht genug reden, um da irgendwie zu sagen, dass sie das Ei beschriftet haben, aber da waren dann andere Kinder, die sich irgendwie eine Neunjährige, die total ihren, den Narren an der gefressen hat, die sich süß um sie gekümmert hat, die dann immer den Namen gesagt, damit sie dann auch am nächsten Morgen ein Ei hatte, was ich dann essen konnte. Na, nee, also das war sehr schön. Das gab auch Pferde. Bei uns sind sie beide geritten und meine Gattin auch. Was sehr lustig war, die Gattin ist auf Tequila geritten und die große Tochter ist auf Paloma geritten. Ich sehe da irgendwie Konzept.
Aha, scheint so, ja.
Die Kleine saß auf Limo.
Margarita. Ja, Paloma war wohl früher so ein Therapiepferd. Die war halt einfach tiefenentspannt. Da konnte passieren, was wollte. Die ist einfach so, ja, mach dir mal und ich laufe hier ganz entspannt und ja, die Kleine ist auch einmal so zum Ponyreiten gegangen, das hatten die vorher schon gesagt, so geht da zu zweit mit. Das war Ponyreiten, weil immer einer führt das Pferd und das Kind sitzt halt oben drauf und man läuft irgendwie, weiß nicht, einen Kilometer spazieren oder so. Und die ist aber nach irgendwie 300-400 Metern ist sie einfach eingepennt, weil es so schön geschaukelt hat und war so gemütlich und so. Und dann, ja, lauf da zu zweit, die schlafen leicht ein, die Kleinen. Und ja, prompt ist sie oben eingepennt und fast vom Pferd runtergeflogen. Ja, also das war sehr lustig. Ja, und die Große ist einmal so in der Halle dann im Kreis geritten, aber auch da führst du das dann als Elternteil, das Pferd. So, und jetzt traben wir. Das heißt, ihr müsst rennen. Los jetzt! Ich kam aus diesem Ding raus. Ich war schweißgebadet, hab gejapst. Boah, ich bin so untrainiert. Das ist unglaublich. Da läufst du mit dem Pferd irgendwie so in so einer Reithalle irgendwie 3 Runden im Kreis.
Ein bisschen, das klingt aber auch schrecklich.
Ja. Ja, aber also, ich fand das jetzt auch mit den Pferden gar nicht so unangenehm, wenn man die mal so länger erlebt. Ist es ja schon irgendwie auch interessant, muss ich sagen. Also. Ja,
Pferde sind mir immer suspekt.
Ja, großer Kopf und nichts dahinter.
Ja, genau.
Aber ja, also ich fand's ja nicht unangenehm. Irgendwie ein, zwei Sachen wollte ich noch erzählen. Der Zoo in Nordhorn, den hattest du ja auch sehr empfohlen.
Mhm.
Da waren wir auch. Da gab es ja dann die lustige Situation, dass die haben natürlich auch, also die haben ja viel so lokale Tiere, möchte ich sagen. Also eben
ja.
auch ein paar Exoten, irgendwelche Bisons und Leoparden oder so. Aber eben auch ganz viel so was Enten und Hühner und so weiter. Und die beiden Hühnerrassen, die sie haben, waren halt irgendwie die Seidenhühner und die Brahma-Hühner, die du beide
komisch.
Hast.
Komisch.
Wie kommt denn das?
Zufall. Ist tatsächlich Zufall. Aber als ich da war, hatte ich mich auch darüber gefreut. Und da war aber die Entscheidung für die Brahmas schon gefallen. Und ich habe mich aber gefreut, dass die da waren und habe die da, glaube ich, auch meiner Frau schmackhaft gemacht. Weil die hatten damals gerade Küken.
Ah.
Und war total niedlich.
Ja, dann haben wir jetzt wahrscheinlich die Einjährigen gesehen, die eben auch noch nicht so riesig waren, wie ich Brahmas nach deinen Erzählungen erwartet hätte. Aber gut, tja. Du hast ja auch gesagt, die brauchen ziemlich lang, bis sie groß sind.
Ja, die brauchen über ein Jahr, bis sie ganz ausgewachsen sind.
Ja. Ja, nee, also das war, und unsere kleine Tochter, die war so goldig, die hat halt bei jedem Gehege oder wo ich sie halt hochgehoben habe, so lange geguckt und gewartet, bis sie das Tier gefunden hat, was da drin wohnt. Also irgendwie hat sie das verstanden, dass da jetzt Tiere zu gucken sind und dann hat sie immer geguckt, auch irgendwie dann waren die Seehunde, die haben ja so ein Becken, die sind da im Kreis geschwommen und dann tauchten die plötzlich auf und dann war sie ganz aufgeregt und Papa, da. Das war echt, die ist echt ein großer Tierfan, jetzt insbesondere im Urlaub jetzt geworden.
Dann nicht im Frankfurter Zoo in manche von den Häusern gehen, wo dann so die Hälfte ist vielleicht übertrieben, aber manche von diesen Wandschränken so leer sind, da ist dann so ein Glasdings mit so ein bisschen Gestrüpp drin und du guckst rein, suchst da 5 Minuten, 10 Minuten am Viech und stellst du fest, hier ist nichts. Und guckst rechts und links, was soll hier sein? Oh, hier hängt doch kein Schild. Ich glaube, hier ist wirklich nichts.
Ja, genau so. Nee, aber ich glaube, mit der waren wir nicht zum letzten Mal in so einem Tierpark oder Zoo oder sowas. Das ist schon, ist schon ihr. Also sie war auch ganz regelmäßig, dass sie deutlich artikuliert hat, die spricht ja noch nahezu nichts, dass sie deutlich artikuliert hat, dass sie jetzt bitte nochmal in den Pferdestall getragen werden möchte und nochmal alle Pferde angucken möchte. Und irgendwie hat sie gelernt, was Kitzeln ist, und dann macht sie immer so lustige Geräusche und macht diese Kitzelbewegung, wenn sie dann das Pferd vorne an der Schnauze anfasst, und findet es lustig, Pferde jetzt zu kitzeln und so. Also ja, das war sehr schön. Christoph, wart ihr eigentlich in Emsflower, als ihr da wart? Hattest du das?
Emsflower?
Emsflower, ja.
Das sagt mir jetzt nichts.
Das ist ein Produzent für Pflanzen. Die stellen diese ganzen Stecklinge her, die du dann im Dehner oder Baumarkt oder sonst irgendwas kaufen kannst.
Oh, nee, da war ich nicht, nee.
Schicken jedes Jahr 400.000 von diesen Trolleys, wo diese Pflanzen drauf sind, raus. Wow. Mit Setzlingen drin quasi. Und die haben aber auch da noch so ein, ja, sie nennen es Park gebaut. Also sind quasi auch nur so Gewächshäuser, wo man zum einen mal so deren Tomatentestanlage sehen kann, wo sie, ich weiß nicht, wie sie es machen, aber die Tomaten bis auf 15 Meter ziehen können. Aber in einem Gewächshaus, was nur 4 Meter oder 5 Meter hoch ist, und die, du siehst dann unten die Tomate, wächst ein langer Ast, nee, wie heißt denn, Dings?
Stamm?
Stamm, ja, Stamm ist, klingt so baumartig. Ja. Aber wächst halt irgendwie so über dem Boden, dann geht es irgendwann hoch, und da hängt es irgendwie an einem Seil, und die können das irgendwie so weiter nach vorne rutschen, und dann wächst die Tomate immer weiter hoch, und die ist am Schluss bis zu 15 Meter lang. Und die tragen.
Ach so, weil sie dann viel tragen, oder?
Weil Tomaten so hoch werden können wohl. Wir binden uns alle immer nur nicht weit genug. Oder wir haben natürlich auch kein Klima, also kein Gewächshaus, wo du, weiß ich nicht, das ganze Jahr über tollste Bedingungen hast. Und die hatten auch Gurken und ich glaube, Auberginen, und da konntest du dann die Tomaten da probieren, und dann im nächsten Gewächshaus war das Schmetterlingshaus. Da waren halt, weiß nicht, hunderte Sorten von Schmetterlingen, teilweise so groß wie deine Hand. Und die sind dann nicht so flatterig geflogen, wie jetzt so ein Schmetterling, wenn man hier draußen einen so vorbeifliegen sieht, sondern der ist immer zweimal geflattert, und dann hat er sich so ein bisschen gleiten lassen, was super elegant aussah. Und es war irgend so ein Bananenschmetterling, so einen blauen Flügel, total schick, super geil.
Ja, und auch sonst so Papageien und genau. Kreuz und sowas sehe ich hier.
Ja. Ja. Cool. Ja, die Loris, die hatte ich ja auch auf dem Kopf sitzen, da konnte ich irgendwie am Anfang das Futter für die kaufen.
Und irgendwelche Affen sehe ich hier.
Ja, so die kleine Affen, so Mini-Äffchen. Ja, ja, auch sehr cool. Da konnte man auch einmal durch das Gehege gehen, da stand aber überall so hier, die beißen, pass auf. Da sind wir relativ zügig durch. Also ich bin nur mit der Großen durch. Meine Frau ist mit der Kleinen außen rumgelaufen. Ja, aber die haben auch Erdmännchen. Erdmännchen heißen die so, ja. Und da waren wir dann irgendwie bei der Fütterung dabei. Die haben dann irgendwelche Würmer gefressen. Und die hat auch ganz viel erzählt. Irgendwie sind zwei Erdmännchen. Und ja, so eine Familie besteht halt aus zwei. Und dann allen ihren Nachkommen bis zu 40. Aber die beiden mögen sich halt nicht genug, um bis zu 40 Nachkommen zu machen. Oder also Enkel dann auch. Und nee, Enkel dürfen die nicht haben. Das ist dann irgendwie psychische Sterilisation. Die Mutter sorgt dafür, dass die Töchter nicht schwanger werden.
Hm? Hä, wie? Warum das?
Damit die Mutter die Chefin ist.
Aha.
Und dann, die hat alle Kinder. So.
Und erst wenn die stirbt, dann gibt es neue,
gibt's die nächste. Gibt es das nächste Generation. Paar?
Sehr lustig. Aber stimmt, das habe ich auch. Ist das bei Erdmännchen so? Ich kenne das irgendwie von, ich glaube, Nacktmullen oder so. Das ist, glaube ich, auch so. Naja.
Das kann auch sein. Sie hat es uns jetzt zu den Erdmännchen erzählt.
Gibt es vielleicht häufiger.
Ja, und zwar. Also, ja, und dann noch eine riesige Sandkiste und einen Kletterturm und so Sachen, was man halt für Kinder dann auch noch braucht. Ja, aber diese Loris, das war auch echt sehr lustig. Du kommst rein, machst das Sieht Futter auf, das sitzen sofort, ihr habt das ja gesehen, irgendwie fünf Vögel auf dir drauf und versuchen das zu fressen, aber sehr höflich, also nicht, nicht so, manchmal sind die ja auch dann so übertrieben. Das war echt lustig. Also, wenn man da mal in der Gegend ist, nordwestlich von Münster, Emsflower, und gegenüber ist halt dann noch so ein Gartenmarkt, der so, weiß ich nicht, so groß ist wie zweimal Ikea oder so. Also, gigantisch. Da gab's, ich hab's gezählt, irgendwie 6 unterschiedliche Sorten von Schaufeln und 15 Rechen. Unterschiedliche Rechen. Und eine ganze Wand voll Handschuhe für den Garten. Gartenhandschuhe. Irgendwie wahrscheinlich auch unterschiedliche Größen, aber weiß nicht, bestimmt 20 oder 30 unterschiedliche Handschuhe, die da, und Schuhe, eine ganze Wand voll Gartenarbeitsschuhe und Gartenarbeitshüte, und dann haben sie noch irgendwie so eine Grill, so eine Outdoor-Kitchen-Gegend gerade aufgebaut, wo sie halt die unterschiedlichen Grills in so Outdoor-Kitchens zusammengebaut haben und so. Also richtig cool. Und auch gute Preise. Also das, was ich so in Erinnerung hatte vom Gartenmarkt hier, wenn man da viel kaufen muss, da lohnt es sich fast, da hochzufahren, um die Pflanzen zu kaufen. Weil die züchten die halt irgendwie eine Straße weiter. Also das ist halt keine Anreise. Kannst halt dann auch alles kaufen. Also wir haben da auch irgendwie eine ganze Tüte Tomaten gekauft. Irgendwie sind wir als erstes zu den Kassen gegangen, haben die Tomaten gekauft, und dann sind wir einmal durch den Gartenmarkt geschlendert. Und haben uns das dann da nochmal alles angeguckt. Also das ist echt cool.
Ja, das haben wir verpasst.
Ja.
Naja, wenn wir wieder in der Gegend sind,
da kann man echt mal gut vorbeifahren. Und ja, und wenn man für 100 Euro Gartenkram kauft, hat man sogar freien Eintritt. Für ein Jahr.
Ui.
Ja.
Ich meine, 100 Euro hat man ja schnell gekauft. Da kauft man 2 Obstbäume und eine Gartenkralle.
Ja, genau. Hast du neue Obstbäume gekauft?
Nein, ich habe ja keinen Platz dafür, leider.
Wenn du den Teich jetzt verkleinerst? Was ist eigentlich aus dem Teich geworden?
Och, der
ruht.
Macht momentan nichts Neues. Ruht, ja.
Aber ist leer.
Es ist unten ein bisschen Wasser drin, es ist eine Pfütze drin. Ist auch ein bisschen mehr geworden, als es geregnet hat, aber momentan kann man keine Prognosen erstellen. Ich habe einfach keine Zeit gehabt in letzter Zeit.
Okay.
Im Moment schaue ich gerade, wie der Nachbar seinen Teich, also seinen Pool einlässt.
Oh.
Er hat sich einen neuen Pool gebaut.
Oh.
So mit Wasserpflanzen, die das Wasser reinigen und sowas. Und der hat irgendeinen Fehler gemacht, unten beim Ablauf, wodurch ihm irgendwie Wasser nach unten wegläuft. Das ist irgendeine Muffe nicht ordentlich gemacht. Und er hat gemeint, es wäre aber im Beton, also es wäre einbetoniert. Deswegen hat er jetzt versucht, es zu verpressen mit Kunststoff und Druck. Und hofft, dass es jetzt dicht ist, und hat jetzt heute wieder eingelassen. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, ob man überhaupt rausfindet, wenn er undicht ist. Also es kann ja sein, dass das jetzt so ein bisschen undicht ist, gell? Und nach unten wegläuft und so. Ja, ich weiß auch nicht, ich hätte da kein gutes Gefühl. Ich glaube, ich hätte es aufgeklopft an seiner Stelle, um es nochmal richtig zu machen. Aber
das ist halt die Frage, wenn ihm da irgendwie, weiß nicht, ja, das 20 Liter im Jahr weglaufen, ist doch echt egal.
Das, ja, das stimmt.
Dir.
Ist halt, Folie ist halt schon drin, und du musst halt dann, also Beton aufklopfen, dann das reparieren, dann wieder reinbetonieren, dann Folie wieder draufschweißen. Also das ist natürlich nochmal das Aufwand. Will man natürlich nicht machen.
Ja. Muss ja komplett rausreißen.
Nee, da kannst du einfach ein Stück rausreißen. Das wird ja dann verschweißt wieder. Das sind ja eh Stücke, die Folie.
Ach so, okay. Ja. Das ist nicht so eine Riesenfolie, die dann da eingelassen
wird. Nee.
Okay, krass.
Tja, nee, bin ich mal gespannt, wie das wird. Das ist ein ziemlich geiles Teil, was er da gebaut hat. Also,
ja, also das, was ich gesehen habe, als wir das letzte Mal da waren, das sieht sehr beeindruckend aus.
Ja. Es ist leider nicht mehr pink. Es war ja die Isolierung, die war halt, waren so pinke Styrodurplatten. Das sah sehr cool aus, aber da hat er jetzt so eine dunkelgraue Folie drüber gemacht, dass es so ein bisschen Schwimmteichoptik kriegt.
Mhm.
Okay, mir hätte ja Pink auch gut gefallen.
Das wäre auch sehr schick gewesen. Und die Pflanzen sind da, nee, Pflanzen sind noch keine drin.
Nee, die sind noch nicht drin, aber den Kies hat er schon rein. Also ist, da ist praktisch das Becken und dann ist daneben nochmal ein etwas flacheres Becken, was auch kleiner ist und was so zum Teil verbunden ist übers Wasser. Also was praktisch so ein bisschen überlaufmäßig ist. Und da ist Kies drin, ziemlich viel, also ich weiß nicht, also mindestens einen halben Meter mächtig. Und da kommen jetzt Pflanzen drauf, aber die sind noch nicht drauf.
Ja, okay. Aber
die kann er ja, glaube ich, erst draufsetzen, wenn das ganze Becken voll ist, weil der kann ja keine Wasserpflanzen jetzt auf einen trockenen Kies setzen.
Das finde ich nicht so lustig.
Vor allem, wenn er noch nicht weiß, ob das
Becken genau, wenn die dicht ist. Schüttet den ganzen Winter das Wasser nach. So.
Ja, eben. Naja,
mal gucken. Aber dass er das jetzt über den Winter einregelt, wird sich nicht gelohnt, ja, muss das noch offen zu lassen?
Weil die, der Folie tut es nicht gut, wenn da kein Wasser drin ist. Also jetzt, wo die Folie drin ist,
ist jetzt muss Wasser rein.
Pot committed, ja.
Okay. Aber heizen kann er den auch nicht, dass er im Winter schwimmen kann. Also der wird ihn ja nicht auf 20 Grad heizen, oder?
Nee, um Gottes Willen.
Gut. Apropos Sachen, die kaputt gehen können. Der Bob hat letzte Woche sehr ausführlich erzählt, was er für ein Abenteuer, oder was vorletzte Woche, was er für ein Abenteuer mit seinem Auto erlebt hat. Ich habe auf Instagram, also ich habe es noch nicht mal gesehen, meine Frau hat es gesehen, dein Auto ist zurück.
So ist es. Ja, wie das im Grunde am Ende ausging, hatte ich ja beim letzten Mal schon berichtet. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie weit wir gekommen waren. Also es gab die Anfrage auf jeden Fall dann doch noch bei VW, ob VW das vielleicht alles bezahlen möchte. Und es gab auch noch die Anfrage bei VW, ob sich VW zu dieser Bremsthematik äußern möchte. Und beides ist dann zu meinen Gunsten sozusagen ausgegangen. VW hat das alles auf Gewährleistung beziehungsweise auf Mobilitätsgarantie übernommen. Und VW hat gesagt, die Bremse muss ausgetauscht werden. Dann war noch eine gewisse Wartezeit drin, dass
genau, das war der letzte Stand. So, ja, ich kriege jetzt eine neue Bremse, aber die ist nicht lieferbar.
Sie ist nicht lieferbar gewesen. Genau, das hat dann ungefähr eine Woche gedauert, ungefähr, schätze ich, oder ein bisschen länger. Weiß nicht mehr genau, wie viel da jetzt zwischen unserer Aufnahme und dann der Aufnahme mit dem Willems und dann dem Abholen des Autos, also irgendwie Größenordnung anderthalb Wochen oder sowas, war die Bremse dann da, dann musste natürlich noch eingebaut werden und so weiter. Und dann bin ich hingefahren und hab's abgeholt und ja, relativ unspektakulär jetzt im Grunde ausgegangen am Ende. Ich hatte halt ein paar, zwei Wochen sowas, kein Auto. Jetzt habe ich wieder eins. Und die Bremse ist jetzt nicht mehr, die war vorher so hinten so, wenn man durch die Felge geguckt hat, so ein ganz tief dunkelgrauer Kasten, jetzt ist er schwarz. Also irgendwie sieht ein bisschen anders aus, aber eigentlich auch trotzdem genauso. Und bremst, hört sich ein kleines bisschen anders an, wenn du beim, kurz bevor du zum Stehen kommst, du bremst und kurz bevor du zum Stehen kommst, entschließt du dich doch, den Fuß wieder von der Bremse zu nehmen und doch weiterzufahren, zum Beispiel, weil das Auto an der Ampel vor dir wieder anfährt, dann macht es so ein eigenartiges Geräusch, wo du das Loslassen der Bremse hinten jetzt hören kannst. Es ist wie, als wenn irgendwas ausrastet. So ein metallisches...
Das rast auch gleich aus.
Ja, so ein metallisches Schrunk, das da aufgeht. Und das Geräusch kannte ich so vorher nicht. Das macht es jetzt halt. Ich nehme das jetzt mal als normal hin, weil die haben auch Testfahrten gemacht und so, haben sie gesagt, und haben das alles ausprobiert. Und auf der ganzen Heimfahrt habe ich natürlich mein neu erworbenes Laserthermometer an jedem Ladestopp ausprobiert und an jedem Stopp, wo ich Pipi machen war oder Kaffee kaufen oder sonst irgendwas. Jedes Mal habe ich meine Bremse gelasert oder geinfrarotet und es war sehr unauffällig. Also wir hatten an dem Tag irgendwie, keine Ahnung, 30 Grad Außentemperatur und ich glaube, das Höchste, was ich mal gemessen habe, waren 41 und da war ich wahrscheinlich etwas schwungvoll von der Autobahn auf die Autobahnraststätte drauf gefahren und hatte dann gebremst. Und dann ist es mal ein bisschen warm geworden. Vielleicht waren es auch 35 Grad an dem Tag, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls absolut unauffällige Temperaturen, knapp über der Außentemperatur. Von daher, das scheint schon mal in Ordnung. Aber gut, das war bei der anderen Bremse natürlich auch für über anderthalb Jahre so, bis es dann auf einmal nicht mehr so war. Ja. Aber ich drücke mir da jetzt mal selbst die Daumen, dass die jetzt hält.
Ja. Ja, es hat ja noch ein gutes Ende genommen. Zwischendurch klang das ja echt schon so, ja, da ist nichts. Was hast du dich überhaupt abschleppen lassen?
Ja, das war auch so das, wo ich, also so zurückdenkend an diesen Tag, wo uns das verkündet wurde und bis sich es dann aufgelöst hat, du siehst ja schon so den Geldäquivalent von einem Kurzurlaub oder so einfach mal in Rauch aufgehen und denkst dir, das mit dem Geld hätte ich auch Schlaueres machen können, ja. Und,
total.
Ja, insofern, man hat da schon mal so ein, zwei Tage, wo man auch schlechte Laune hat und irgendwie nicht so gut schläft und ich denke, das muss doch jetzt alles nicht sein. Ich hab ja auch keinen Dukatenscheißer im Keller stehen. Doch, habe ich, aber ist noch nicht angeschlossen.
Du hast eine Ducati im Keller stehen, oder?
Die habe ich verkauft, die gibt's nicht mehr.
Oh!
Von daher, ja, alles jetzt so gut ausgegangen und ich meine, ich hatte jetzt eigentlich nicht damit gerechnet, wenn das Auto ist auf 4 Jahre geleast, dass ich in diesen 4 Jahren auf eigene Kosten werde irgendwas reparieren müssen, um das Auto in einem Zustand zu haben, in dem ich es am Ende dem Leasinggeber wieder zurückgeben kann. Da hatte ich jetzt bei einem Elektroauto eigentlich nicht mit gerechnet. Also bei einem Elektroauto verschleißt du ja die Bremsen nicht nennenswert. Was du verschleißt, sind vielleicht Reifen. Das wäre so ein Punkt, wo ich dachte, okay, das könnte auf mich zukommen, dass ich in 4 Jahren, aber 2 Reifensets, Winter und Sommer, dass ich, man gibt ja gerne mal Gas und es beschleunigt ja auch ganz toll und so, dass man da vielleicht einen Reifensatz runterrubbelt, speziell mit Beschleunigen auf der Hinterachse. Das hätte ich vielleicht so kommen sehen, aber dass sie jetzt, wenn mir einer gesagt hätte, nach 1,5 Jahren tauschst du die Bremse aus, hätte ich gesagt, was, warum? Ich rekuperiere doch
deine Kosten.
Ja, genau, aber jetzt eben auf VWs Kosten, jetzt ist es natürlich noch unwahrscheinlicher geworden, dass mich mit dieser Bremse, also dass die vielleicht irgendwann mal noch getauscht werden muss vor Ende des Leasings, ist ja jetzt dann sehr unwahrscheinlich geworden, außer die hätte irgendwie tatsächlich irgendein, wie sagt man, da wäre irgendwie strukturell was kaputt im Sinne von in der ganzen Baureihe oder so. Das glaube ich nicht. Ja.
Ja.
Auf Garantie mal so nach 1,5 Jahren sich eine neue Bremse einbauen lassen. Hey,
das geht ganz gut. Ja. Ja. Bevor der Christoph jetzt morgen wieder nach München fährt und dort weiter trinkt, warst du oder erzählst du uns jetzt noch kurz über einen Barbesuch in Köln in einer fantastischen Bar.
Ja.
Wenn ich schon mal spoilern darf.
Ja, ist allerdings nicht überraschend. Ich war in Köln, also eigentlich war ich in Dormagen und da haben wir auch einen...
Stimmt, du hast ja deine Tour durch die Handballhochburgen fortgesetzt.
Ja, genau. Da waren wir auch einen halben Tag in Köln. Ich habe ja ehrlich gesagt von Köln noch nicht sehr viel gesehen. Ich habe noch nie so Sightseeing oder so gemacht in Köln. Ich war einmal zum Weltjugendtag dort, da war ja die Hölle los. Und dann war ich ein, zweimal irgendwie so auf Bartour, aber so von den üblichen Sehenswürdigkeiten, ich glaube, war noch nie im Dom oder so. Diesmal war man auch.
Dass ich hier mal eine Kirche voraus habe.
Ja, krass, gell? diesmal war man nur auf so einem kleinen Flohmarkt und in so einem Geschäft, in das die Theresa rein wollte. Waren dann, mussten noch was essen und was böte sich mehr an, weil es vor allem auch noch da in der Nähe war, als ins Al-Salam zu gehen, wo wir ja auch schon waren. Und es war wieder ein großes Fest. Es ist also ein orientalisches Restaurant, wo man auch sehr gut Cocktails trinken kann, ist eine ernsthafte Bar, ernsthafte High-End-Cocktailbar. Mit ganz vielen Preisen, was Cocktailwettbewerbe und sowas angeht. Also der Inhaber, der Mohammed Nassal, der ist da sehr umtriebig und ist einfach auch ein unheimlich guter Gastgeber. Also hat sich auch gefreut, dass wir da waren, hat mich auch erkannt. Ich denke, er hat mich erkannt. Also
Das ist schon krass, gell? Unsere Cocktailzeit ist jetzt 10 Jahre her, dass wir das
gemacht haben. Und ich weiß natürlich nicht, inwieweit er mich zuordnen kann, ja, aber Ist auch egal, weil, also man hat angemerkt, dass er halt so ungefähr wenigstens, gell, so, dass ich halt auch irgendwie aus der Szene bin. Und war super nett, super toller Gastgeber, hat dann uns noch einen Haufen Nachtisch, der wirklich super lecker, das beste Baklava, was ich je gegessen habe, hat er uns noch aufs Haus und Drinks und überhaupt die Drinks, die ich dort getrunken habe. Also das Tollste fand ich so ein Drink mit Kürbis reingemaddelt. Wirklich Hammer-Drink. Auch prämiert. Und war einfach wieder ein toller Frühabend, tolles Essen, wirklich außerordentlich und die Drinks gut und der Mohammed ist einfach ein super Gastgeber. Es macht immer wieder Spaß, dort zu sein. Deswegen, wenn ich in Köln bin, bin ich dort. Das ist meine Bar in Köln.
Auf jeden Fall, das sei auch all unseren Hörerinnen und Hörern ans Herz gelegt.
Ja.
Geht ins Al-Salam, es ist so toll da. Sehr schön. Eine finale Kapitelmarke haben wir noch. Und zwar, was schauen wir nächste Woche? Wer ist eigentlich dran? Aha.
Gute Frage, wer ist eigentlich dran? Du bist dran?
Du? Ja.
Ach ja, nach S kommt C.
Ob du das nimmst, was ich nächste Woche nehmen will?
Welches Programm denn?
Netflix.
Oh, dann ist es nicht.
Nicht Disney. Ich habe mich dagegen entschieden. Ich habe es überlegt, aber ich habe es dagegen.
Oh, es gibt Chef's Table Pizza. Geil.
Was? Also das ist es nicht.
Das ist auch eine Serie.
Ich versuche mich mal wieder an einem Vampirfilm. Und deswegen.
Jamie Foxx?
Ja, genau. Wir schauen Day Shift.
Day Shift.
Ich glaube, es ist großer Quatsch, aber es ist wahrscheinlich schön bunt. Mal gucken, wie das wird. Also,
Komödie und Horrorfilm. Dieser Film ist aufregend. Poolreiniger ist er nur tagsüber. Seine wahre Berufung? Vampire töten. Aber wenn das nicht ein geiler Film wird, also weiß ich auch nicht.
Ja, weiß ich auch nicht.
Dayshift, ja, ich hatte ihn auch schon unterm Cursor und habe gedacht, soll ich das nehmen, wenn ich das nächste Mal dran bin? Weiß nicht. Hätte mich aber auch dagegen entschieden und ich glaube auch, dass du jetzt gerade vermutet hast, was ich vielleicht nächste Woche nehme, ist es auch nicht. Also warten wir mal.
Ah, okay. Die Bewertung bei IMDb sind nicht so wahnsinnig gut, glaube ich. Aber egal. Man muss auch mal ein Risiko eingehen. Und ich finde, es ist so ein klassischer Sneak-Film. Es ist einfach gut.
Ja.
Ja, 6,1 bei IMDb, das wird wohl nichts. Aber ist egal. Vielleicht wird es lustig.
Da haben wir schon Schlimmeres angeklickt. Ja, und ich meine Dave Franco, ja. Jamie Foxx.
Und hier, wie heißt der? Der Hund, Doc Dings. Ach Gott, ich stehe auf dem Schlauch. Der Rapper.
Snoop Dogg.
Snoop Dogg, genau.
Snoop Dogg, ja.
Der Hund.
Da bin ich auch erstmal nicht drauf gekommen. Erst als du Rapper gesagt hast, wusste ich.
Irgendwas mit Hund war. Ich wusste, es war irgendwas mit Hund, aber ich wusste nicht genau.
Der Hund. Schisseldissel, das hättest du gleich sagen können. Hätte doch alle Bescheid gewusst.
Ja, genau.
Verschisselt, Schnissel. Okay, wie kann man jetzt davon abmoderieren? Ich weiß es nicht. Ich muss auch übrigens schon seit 20 Minuten hart ins Bett. Also ich glaube, ich
war sehr hart aufs Klo.
Nee, das
ich
nicht.
Muss auch ins Bett. Ich muss ja morgen nach München fahren. Irgendwie ich werde jetzt noch einen Tweet absetzen, ob mir jemand morgen Gesellschaft leisten will in der Goldenen Bar.
Und dann umfallen und einschlafen.
So eine Art, ja.
Genau, so machen wir das jetzt und ihr geht auf sneakpot.de, schreibt Kommentare zu dieser Sendung, schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir das mit dem Hund gucken und Vampire töten. Danke fürs Zuhören. Bis dahin. Gute Nacht.
Gute Nacht.
Tschüss.